Hochwürdige Herren, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Dr. Barth, für die netten Worte, die Sie mir gesagt haben. Ich musste also das Thema wirklich in zwei Teile tun. Und es ist ein bisschen enttäuschend vielleicht für Sie, wenn ausgerechnet das Konzil heute Abend nicht so drankommen kann. Ich habe den Vortrag in Hattersheim gehalten, er hat über 3 Stunden gedauert. Ich hatte zwar eine Pause angekündigt, aber das wollte ich Ihnen doch nicht zumuten. Es sei denn, aber ich glaube, das geht aus Zeitgründen einfach nicht. Aber ich würde den ersten Teil so halten, dass Sie sehen, was der zweite Teil bringen könnte und bringen wird. Und wenn Sie dann Interesse haben, bin ich auch gern bereit, wiederzukommen. Man sollte das vielleicht dann nicht in allzu langer Zeit dazwischen lassen, weil das doch zusammenhängt, das ganze Thema. Wenn ein unbefangener, an Glaubensfragen interessierter Mensch ein älteres Lehrbuch der Dogmatik aufschlägt, dann ist er wohl beeindruckt von der Klarheit und Präzision, mit der ihm dort die Glaubenswahrheiten vermittelt werden. Wenn er aber darin den Abschnitt über die Kirche studiert, dann wird dieser Eindruck getrübt. Anstelle der erwarteten Begriffsdefinition findet er nämlich eine Vielzahl von Beschreibungen, meist in einer Bildsprache, die der Heiligen Schrift, den Kirchenvätern, ja der ganzen Tradition entnommen sind. Diese Beschreibungen streuen zu seinem Missfallen ganz erheblich. Vor allem stößt er auf die folgenden 3 Kennzeichnungen, die sich für unsere Erörterungen als besonders wichtig erweisen werden. Die Kirche sei, so heißt es, das Volk Gottes, der Leib Christi, die Braut Christi. Wegen der Vielzahl der Be- und Umschreibungen, die er gar nicht recht zusammenbringen kann, wird unser Kandidat entmutigt das Lehrbuch der Dogmatik schließen und sich fragen, ja, was ist denn nun die Kirche Gottes? Und wenn er dann zu einem von uns kommt, die wir schon Jahrzehnte mit der katholischen Kirche vertraut sind und uns diese Frage vorlegt, was werden wir ihm dann antworten? Vielleicht so. Du verlangst eine Definition des Begriffs der Kirche Gottes. Damit unterstellst du, dass es eine solche geben kann. Aber woher weißt du denn, dass eine solche möglich ist? Gewiss, dein Wille zur Klarheit über die Kirche zu gelangen, ist berechtigt. Und sollte dich jemand mit der Behauptung abspeisen wollen, dass man das ja gar nicht so genau wissen könne, dann würdest du mit Recht den Spieß umdrehen und ihm vorhalten, wie er denn dieses angebliche Nicht-Wissen-Können eingesehen habe. Aber deine Forderung nach einer Definition ist doch problematisch, da die Lehre von der Kirche über sich selbst vielschichtig ist. Auch die Tatsache, dass bei ihrer Beschreibung vorwiegend die Bildsprache Verwendung findet, deutet darauf hin, dass die begriffliche Erfassung Schwierigkeiten bereitet. Bedenke, so werden wir weiter sagen, dass die Kirche ein Mysterium, ein Geheimnis ist, was im Laufe ihrer Geschichte immer stärker in das Bewusstsein der Menschen trat, so dass Ende des 12. Jahrhunderts die Beziehung mystischer Leib Christi für sie üblich wurde, was auch der Titel der großen Kirchenenzyklika von Pius XII. Ist. Dieser Hinweis wird vielleicht unseren Kandidaten nachdenklich stimmen und er beginnt zu ahnen, dass die Kirche Gottes eine Wirklichkeit ganz eigener Art ist, die sich einer Definition im üblichen Sinne entzieht. Ja, er hält es jetzt sogar für möglich, dass sich ihm dieses Mysterium nur in dem Maße erschließt, wie er sich ihm in ehrfürchtigem Staunen nähert. Zwar gibt er nicht seinen energischen Willen auf, zur Erkenntnis über die Kirche zu gelangen, aber er begreift, dass es falsch wäre, sozusagen mit der Brechstange in dieses Mysterium eindringen zu wollen. Er verlangt auch nicht mehr eine Auskunft zwischen Tür und Angel über sie zu erhalten, sondern ist bereit, sich mit langem Atem auf die Lehre der Kirche über sich selbst einzulassen und er erwartet Ungeahntes, ihn Begeisterndes über sie zu erfahren. Pfarrer Milch, auf den ich im Folgenden noch mehrmals zurückkommen werde, weil seine Analyse für das Konzil und des Konzils Verständnis von großer Bedeutung ist, erhoffte sich stets einen solchen Frager und es schien mir angebracht, angesichts des komplexen Gegenstandes unserer heutigen Überlegungen, ein Wort über die angemessene Einstellung zu diesem Thema vorauszuschicken. Unsere Ausführungen gliedern wir in zwei Hauptteile und einen philosophischen Exkurs, den wir zwischen beide einfügen. Aber heute, wie gesagt, den Hauptteil und den philosophischen Exkurs, die will ich zusammenbringen. Wobei mir gerade die philosophische Seite von erheblicher Bedeutung scheint. Es ist allgemein, wird die Ansicht vertreten, dass auf dem Konzil grundsätzlich es um theologische Dinge ging. Ich bin der Überzeugung, dass auf dem Konzil eine falsche Denkweise zum Durchbruch kam, die in der Theologie nur ihre Folgen hat. Und das will ich nachher versuchen, Ihnen darzustellen. Also im ersten Teil erörtern wir das traditionelle Selbstverständnis der katholischen Kirche. Dabei greifen wir aus der Fülle der Aussagen über sie in der Heiligen Schrift und der Tradition zwar nur solche heraus, die für unsere Analyse im zweiten Teil besonders wichtig sind, aber auch diese Auswahl ist noch recht umfangreich und erfordert einige Ausdauer von Ihnen. Um eine begründete Kritik vorbringen zu können, bedarf es eben einer tragfähigen Basis, weshalb ich ja auch einiges von dem wiederhole, was ich schon schriftlich niedergelegt habe, in zwei kleinen Schriften. Die erste heißt das antikatholische Grundprinzip des Zweiten Vatikanischen Konzils. Etwas polemischer Titel, aber ich glaube, ich habe es damals schon begründet. Und die zweite heißt die additistische Denkmethode als Instrument der Glaubenszerstörung. Den ersten Teil gliedern wir folgendermaßen. Die Herkunft und der Zweck der Kirche, die Kirche als Volk Gottes, die Kirche als Leib Christi, die Kirche als Braut Christi. Im Zusammenhang mit diesen drei Beschreibungen heben wir gewisse Eigenschaften der Kirche hervor und beenden diesen Teil mit einer vergleichenden Betrachtung. Dabei stützen wir uns auf die Dogmatik-Lehrbücher von Michael Schmaus und Ludwig Ott, vor allem auf den dritten Band der großen katholischen Dogmatik von Schmaus aus dem Jahre 1958 mit dem Titel Die Lehre der Kirche, ein sehr umfangreiches Werk von nahezu 1000 Seiten und darum riesigen Inhaltsverzeichnis. Es sei angemerkt, dass dieser Autor, Michael Schmaus, 24 Jahre später, 1982, damals bereits 85-jährig, noch einen Band zu diesem Thema mit dem Titel Das Wesen der Kirche im Rahmen eines mehrbändigen Werkes herausgegeben hat, den man aber leider nicht mehr uneingeschränkt empfehlen kann, da er deutliche Spuren modernistischen Denkens trägt. Insofern zeigt der geistige Werdegang dieses enorm kenntnisreichen und verdienstvollen Theologen, dass es in der Auseinandersetzung mit den Neueren nicht auf das Vielwissen ankommt, sondern darauf, ihre Denkprinzipien zu erkennen und sie richtig zu beurteilen. Programmatisch schreibt Schmaus, die Kirche stammt von oben, nicht von unten. Durch ihre Herkunft aus Gott unterscheidet sich die Kirche von allen übrigen, von allen sonstigen im Laufe der Geschichte hervorgetretenen religiösen und nicht religiösen Gemeinschaften. Denn sie stammen alle von unten, insofern sie das Ergebnis menschlicher Wünsche und Träume, menschlicher Gestaltungskraft und Willensanstrengung sind. Aus diesen Sätzen können wir bereits das folgende Kriterium für die Beurteilung einer Wesensbestimmung der Kirche ableiten, das eine Abgrenzung nach der negativen Seite hin beinhaltet. Jeder Weg, der die Kirche primär von unten her aus der Ebene des Menschlichen zu bestimmen versucht, ist ein Irrweg. Nun zum Hervorgang der Kirche aus Gott. Dazu sagt Schmaus, die Herkunft der Kirche von Gott besagt ihre Herkunft aus dem dreipersonalen Gott. Ihr erster Ursprung ist der Vater im Himmel. Er hat seinen Sohn gesandt, Galater 4,4, Johannes 3, 17, 34 und viele andere Stellen noch, auf dass er Haupt der Kirche werde, Epheser 1, 22, 4, 15, 5, 23. In die Sendung des Sohnes durch den Vater ist daher die Kirche eingeschlossen. Die Kirche ist also verwurzelt in der Sendung des Gottsohnes. Der Sohn setzt seine Sendung nicht bloß fort, indem er Apostel zur Verkündigung seiner Heilsbotschaft aussendet, sondern mehr noch, indem er ihnen den Heiligen Geist sendet. Dieser ist der innere Lebensgrund, welchen Christus seinen Jüngern nach der Himmelfahrt geschenkt hat. Zitat Ende. Über den Zweck der Stiftung der Kirche sagt Schmaus Folgendes. Der göttliche Ratschluss, eine Kirche zu stiften, hängt aufs Engste mit dem Ratschluss der Erlösung zusammen. Dies wird verständlich, wenn wir bedenken, dass die Kirche jene Gemeinschaft ist, in welcher und durch welche Christus sein Werk allen menschlichen Generationen bis zur Vollendung der Zeiten gegenwärtig sein lässt, damit sie daran Anteil nehmen und so der Gottesherrschaft und des Heils teilhaftig werden können. Zitat Ende. Im gleichen Sinne äußert sich Leo der 13. in seiner Enzyklika Satis Cognitum. Er sagt, was hat Christus der Herr mit der Kirche oder mit der Stiftung der Kirche bezweckt? Welches war seine Absicht? Nur dieses eine. Er wollte dasselbe Amt und denselben Auftrag, die er vom Vater empfangen, für immer der Kirche übertragen. Das hat er gewollt, das hat er auch tatsächlich ausgeführt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, 21. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Johannes 17, 18. Schließlich nennt auch das erste Vatikanische Konzil in seiner dogmatischen Konstitution Pastor Aeternus über die Kirche Christi diesen Zweck mit folgenden Worten. Um dem heilbringenden Werk der Erlösung dauernd Bestand zu geben, hat der ewige Hirt und Bischof unserer Seelen beschlossen, die heilige Kirche zu bauen. Und der Herr baute sie auf den heiligen Petrus. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Matthäus 16, 18. Die Kirche verwirklicht das ihr vom Herrn übertragene Amt, indem sie es auf dreifache Weise ausübt, nämlich als Lehramt, als Hirtenamt und als Priesteramt. Als Grundlage der Kirche nennt Schmaus die Inkarnation des Gottsohnes sowie seine Auferstehung von den Toten, sein Sitzen zur Rechten des Vaters, die Sendung des Heiligen Geistes und er führt über die Kirchen stiftenden Akte des Herrn aus. Es gibt im Leben Christi keinen Einzelvorgang, dem allein man kirchenbegründende Bedeutung zusprechen dürfte. Wenn man von der Stiftung oder Gründung der Kirche spricht, dann darf man nicht an einen feierlichen Akt denken, durch den die Kirche proklamiert worden wäre. Was immer ihr tat, war ein Baustein am Hause Gottes, das die Kirche ist, und als solcher von ihm gewollt. Aber einzelne Handlungen Jesu haben hierbei eine besondere Bedeutung, weil sie seinen Kirchenwillen in besonderer Weise offenbaren. Es sind dies die Berufung der Jüngerschaft, Berufung zur Aussendung der Zwölf, die Vollmachtübertragung an die Zwölfe, die besondere Verheißung und Sendung, die dem Petrus zuteil wurde, sowie die Stiftung des eucharistischen Opfermahles. Dies alles wird von Schmaus in diesem über 900 Seiten umfassenden Werk ausführlich belegt. Man beachte, dass die kirchenstiftenden Akte unseres Herrn sich auf die Apostel beziehen und infolgedessen auch auf ihre Nachfolger. Sie richten sich unmittelbar auf die Hirten und nur mittelbar auf die Gläubigen. Den Abschnitt über das gottmenschliche Gepräge der Kirche beginnt der Autor mit dem folgenden Kriterium für die Beurteilung einer Beschreibung der Kirche Gottes. Man darf von vornherein sagen, jene Selbstinterpretation der Kirche ist am zutreffendsten und anschaulichsten, in der die Christusverbundenheit am deutlichsten ausgesprochen wird. Dies ist der von Paulus stammende, von den Vätern ausgearbeitete und von der mittelalterlichen Theologie, namentlich von Thomas, analysierte, aber erst von Pius XII. Geklärte Bildbegriff von der Kirche als dem mystischen Leib Christi. Von ihm sagt Pius XII. In dem Rundschreiben über den mystischen Leib und über unsere Verbindung mit Christus in ihm, Mystici Corporis Christi, vom 29. Juni 1943, Zitat, bei einer Wesenserklärung dieser wahren Kirche Christi, welche die heilige katholische, apostolische, römische Kirche ist, kann nichts Vornehmeres und Vorzüglicheres, nichts Göttlicheres gefunden werden als jener Ausdruck, womit sie als der mystische Leib Jesu Christi bezeichnet wird. Dieser Name erblüht gleichsam aus dem, was in der Heiligen Schrift und den Schriften der Heiligen Väter häufig darüber vorgebracht wird. Ich komme nun zur Beschreibung der Kirche als des Volk Gottes. Es ist natürlich ziemlich viel Text und Zitate, die ich zunächst bringen muss, weil ich eine gewisse Basis brauche. Und da lasse ich natürlich einen renommierten Theologen sprechen und fusche da nicht von mir persönlich herein, der ich ja ganz fachfremd eigentlich als Mathematiker bin. Ja? Schmaus führt zu dem letzten Zitat aus. Wie sich aus dem Wortlaut der päpstlichen Äußerung ergibt, wird von der Enzyklika die Kennzeichnung der Kirche als des mystischen Leibes Christi nicht als einzig mögliche, also nicht als eine erschöpfende Beschreibung verstanden. Das Rundschreiben hebt sie zwar aus den übrigen heraus, ohne diese für überflüssig zu erklären. Wir finden in der Tat bei der Analyse des kirchlichen Selbstverständnisses noch einen anderen wichtigen Begriff. Es ist derjenige vom Volke Gottes. Mit ihm hängt zusammen die Vorstellung von der Kirche als der Familie Gottes. Die beiden Wesensschilderungen der Kirche finden sich in der Liturgie, häufiger die erste als die zweite. Als Elemente der kirchlichen Liturgie gehören sie zur ordentlichen, täglichen kirchlichen Lehrverkündigung. Zitat Ende. Zugleich spricht aber Schmaus, was die Beschreibung der Kirche als Volk Gottes betrifft, eine deutliche Warnung aus, die dann im Hinblick auf Lumen Gentium von außerordentlicher Bedeutung ist. Er sagt, ohne die kirchliche Deutung dessen, was die Kirche meint, wenn sie sich als Volk Gottes bezeichnet, könnte der Ausdruck Volk Gottes zu den schwersten Missverständnissen Anlass geben. Wenn in der Enzyklika über den mystischen Leib Christi diese Vorstellung allen anderen Erklärungen der Kirche vorgezogen wird, so ist damit gesagt, dass die Kirche derart Volk Gottes ist, dass sie als Leib Christi existiert. Das neutestamentliche Volk Gottes hat die Qualität, Leib Christi zu sein. Zitat Ende. Für die Analyse von Lumen Gentium halten wir fest, Pius XII. Gibt der Kennzeichnung der Kirche als Leib Christi den Vorzug vor anderen Beschreibungen und er bindet den Begriff Volk Gottes an diesen. Andererseits hat aber auch die Beschreibung der Una Sancta als Volk Gottes ein starkes Fundament in der Heiligen Schrift, der Liturgie und der Tradition. Schmaus führt für die Volk Gottes Beschreibung der Kirche in der Tradition zahlreiche Beispiele an, unter anderem die heiligen Hippolyt, Augustinus und Cyprian und sagt dazu, Cyprian hat einen zweifachen Begriff vom Volk. Der erste ist nach ihm aus der Gemeindeordnung beim Gottesdienst genommen und meint die Laien, die sich mit dem Bischof zur Einheit verbinden und nur empfangend an der Eucharistiefeier teilnehmen. Der zweite ist der Schrift entnommen und meint die Kirche als das geistliche Volk der Glaubenden, welches an die Stelle des alten Gottesvolkes getreten ist. Auch beim heiligen Augustinus finden wir diese beiden Volksbegriffe. Augustinus unterstreicht, dass das Volk Gottes durch seine Christusverbundenheit charakterisiert ist. Es ist zugleich der Leib Christi. Zitat Ende. Wir bemerken hier zwar gewisse Unterschiede, was die Bedeutung der Selbstbezeichnung der Kirche als Volk Gottes betrifft, können aber festhalten, dass die gottmenschliche Stiftung, die Christusverbundenheit, die Eucharistiegemeinschaft und der integrale katholische Glaube für dieses Volk kennzeichnend sind. Als solches ist es das von oben, das heißt von Christus und seinen bevollmächtigten Hirten, im Glauben geeinte Volk. Nun zur Beschreibung der Kirche als Leib Christi. Wir haben mit der zitierten Passage aus der Enzyklika Mystici Corporis auf die herausragende Bedeutung dieser Kennzeichnung der Kirche hingewiesen. In der Heiligen Schrift finden wir sie beim heiligen Paulus, und zwar im 1. Korintherbrief, im Römerbrief, im Epheser und im Kolosserbrief, wobei aber das Attribut mystisch in diesen Begriffen noch nicht auftritt. Der Völkerapostel sagt, alles hat er, der Vater, ihm, Christus, zu Füßen gelegt. Und er hat ihn zum Haupt über alles seine Kirche gegeben, die sein Leib ist. Epheser 1, 22, 23. Und er, Christus, ist das Haupt des Leibes der Kirche. Kolosser 1, 18. Ihr aber seid Christi Leib und als Teile betrachtet seine Glieder. 1 Korinther 12, 27. Wir heben nun 7 Eigenschaften der Kirche als Leib Christi gemäß der kirchlichen Lehre hervor, die für unsere Überlegungen zu Lumen Gentium besonders wichtig sind. Erstens, die Gleichsetzung des Leibes Christi mit der katholischen Kirche. In seiner Enzyklika Humani Generis greift Pius XII. Einige Lehräußerungen seiner Kirchenenzyklika Mystici Corporis wieder auf und weist jene zurück, die sich nicht an die Lehre gebunden glauben, Zitat, die wir vor wenigen Jahren in unserem Rundschreiben dargelegt haben und die, gestützt auf die Quellen der Offenbarung, besagt, der mystische Leib Christi und die römisch-katholische Kirche seien ein und dasselbe. Zweitens, die Einzigkeit und Einheit der Kirche. Leo XIII. Sagt dazu in der Enzyklika Satis Cognitum mit Bezug auf Clemens von Alexandrien: Zur Einheit ist die Kirche ihrem Wesen nach bestimmt, da sie auch wirklich einzig und eins ist. Aber die Irrlehre wollen sie in viele Kirchen zerstückeln. Wir sagen also, die alte und katholische Kirche ist nur eine einzige ihrem Wesen und ihrer Überzeugung nach, ihrem Ursprung und ihrer Würde nach. Als Christus von diesem mystischen Bau sprach, erwähnte er nur eine Kirche, er nannte sie seine Kirche. Ich werde meine Kirche bauen, Matthäus 16,18. Jede andere außer dieser, welche auch immer man sich denken mag, kann die wahre Kirche Christi nicht sein, da sie nicht von Christus gestiftet ist. Zitat Ende. Schmaus bemerkt dazu unter Hinweis auf die Bulle Una Sanctam von Boniface VIII. Die echte Einzigkeit der Kirche folgt aus der Einzigkeit Christi des Hauptes, sowie aus der Einzigkeit des, den Leib Christi, belebenden Heiligen Geistes. Wenn es tatsächlich mehrere christliche Gemeinschaften gibt, so ist dies nicht im kirchenstiftenden Willen Christi begründet, sondern in einem Abfall von ihm. Die Vielzahl von christlichen Kirchen, Anführungszeichen, beziehungsweise christlichen Konfessionen, hat ihren Grund in der menschlichen Sünde. Sie widerspricht dem Stiftungswillen Christi. Die Formel von mehreren Kirchen stellt also einen säkularisierten Begriff dar. Wir sind genötigt, von mehreren Kirchen zu reden, um einen Tatbestand zu kennzeichnen, der nicht in der Offenbarung, sondern in einer Entstellung der Offenbarung begründet ist. Wenn wir von mehreren Kirchen reden, dann bringen wir diese objektive Unordnung zum Ausdruck. Zitat Ende. Auf der einen Seite heben diese Äußerungen die Einzigkeit der Kirche Gottes hervor, auf der anderen Seite ihre innere Einigkeit. Wie wir schon bei der Vollgottesvorstellung im Sinne der Tradition sahen, wird auch hier diese Einheit wesentlich durch die Einheit im Glauben bestimmt. Ein und derselbe Glaube eint das Volk Gottes und macht es überhaupt erst zu diesem. Drittens, zur Art der Verbindung von Haupt und Gliedern. Mit Bezug auf den heiligen Bellarmin bestimmt Pius XII. In Mystici Corporis die Benennung der Kirche als des mystischen Leibes Christi weiter, indem er sagt, sie ist, Zitat, nicht bloß daraus zu erklären, dass Christus das Haupt seines mystischen Leibes genannt werden muss, sondern auch aus der Tatsache, dass er derart Träger der Kirche ist und in ihr gewissermaßen derart lebt, dass sie selbst gleichsam ein zweiter Christus wird. Gerade das behauptet der Völkerapostel, wenn er im Schreiben an die Korinther, 1 Korinther 12,12, die Kirche einfachhin Christus nennt. Und der Papst führt dazu weiter aus. Diese erhabene Benennung hat ihren Grund darin, dass unser Erlöser die Güter, die ihm vornehmlich eigen sind, so seiner Kirche mitteilt, dass diese in ihrem ganzen Leben, dem Sichtbaren wie dem Geheimnis umhüllten, Christi-Bild möglichst vollkommen zum Ausdruck bringt. Denn zufolge der rechtlichen Sendung, womit der göttliche Erlöser die Apostel in die Welt sandte, wie er selbst vom Vater gesandt war, ist er es, der durch die Kirche tauft, lehrt und regiert, löst und bindet, darbringt und opfert. Vergleiche Johannes 17, 18 und 20, 21. Zitat Ende. In den großen Fürbitten der Karfreitagsliturgie heißt es im gleichen Sinne: Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt und regiert den gesamten Leib der Kirche. Dieses Handeln Christi in und durch seine Kirche geschieht sowohl auf sichtbare wie auf unsichtbare Weise, was in der soeben erwähnten Enzyklika folgendermaßen ausgesagt wird. Man darf aber nicht glauben, er leite sie nur auf unsichtbare oder außerordentliche Weise. Unser göttlicher Erlöser übt auch sichtbare, ordentliche Leitung über seinen mystischen Leib aus durch seinen Stellvertreter auf Erden. Ihr wisst ja, ehrwürdige Brüder, dass Christus unser Herr während seiner irdischen Pilgerfahrt die kleine Herde, Lukas 12, 32, zwar persönlich und auf wahrnehmbare Weise regiert hat. Als er aber die Welt dann verlassen und zum Vater zurückkehren wollte, hat er die sichtbare Leitung der ganzen von ihm gegründeten Gesellschaft dem Apostelfürsten übertragen. In seiner Weisheit konnte er den von ihm geschaffenen gesellschaftlichen Leib der Kirche keineswegs ohne sichtbares Haupt lassen. Er hört zwar nicht auf, die Kirche auf geheimnisvolle Weise in eigener Person zu regieren, auf sichtbare Weise jedoch leitet er sie durch den, der auf Erden seine Stelle vertritt. In einem gefährlichen Irrtum befinden sich also jene, die meinen, sie könnten Christus als Haupt der Kirche verehren, ohne seinem Stellvertreter auf Erden die Treue zu wahren. Denn wer das sichtbare Haupt außer Acht lässt und die sichtbaren Bande der Einheit zerreißt, der entstellt den mystischen Leib des Erlösers zu solcher Unkenntnis, dass er von denen nicht mehr gesehen und gefunden werden kann, die den sicheren Port des ewigen Heiles suchen. Zitat Ende. Viertens, zur hierarchischen Struktur der Una Sancta. Im Bilde von Haupt und Leib kommt sowohl die Einheit der Kirche als auch ihre hierarchische Ordnung zum Ausdruck, an deren Spitze Christus und in seiner Nachfolge sein Stellvertreter auf Erden der Papst steht. Der Katechismus Romanus, der nach Beschlüssen des Konzils von Trient verfasst wurde, bezeichnet diese gottgewollte Stellung des Papstes mit folgenden Worten: Denn da die sichtbare Kirche eines sichtbaren Hauptes bedarf, hat unser Heiland den Petrus, als er ihm seine Schafe zur Weide mit den erhabensten Worten anbefohlen hat, zum Haupt und Hirten des ganzen Geschlechtes der Gläubigen in der Weise aufgestellt, dass er auch seine Nachfolger mit der völlig gleichen Macht, die ganze Kirche zu regieren und zu leiten, betraut wissen wollte. Im gleichen Sinne äußert sich das Konzil von Florenz zum Primat des römischen Oberherrn. Wir definieren auch, dass der auf die Apostel zurückgehende Heilige Stuhl und der Pontifex zu Rom den Primat über die ganze Erde besitzt. Dieser römische Pontifex ist der Nachfolger des heiligen Petrus, das Haupt der Apostel, der wahre Stellvertreter Christi, das Oberhaupt der gesamten Kirche, der Vater und Lehrer aller Christen. In der Person des heiligen Petrus ist ihm von unserem Herrn Jesus Christus die Vollmacht anvertraut worden, die ganze Kirche zu leiten, zu führen und zu regieren. Pastere, rigere, gubernare. Wie die Akten der ökumenischen Konzilien und die heiligen Kanonis sagen. Zitat Ende. Die hierarchische Struktur hebt der heilige Benjamin in seiner berühmten Begriffsbestimmung der Kirche hervor, wenn er die äußere rechtliche Organisation und damit insbesondere die Sichtbarkeit der Kirche zum Ausdruck bringt. Benjamin sagt und definiert: Die Kirche ist eine Vereinigung von Menschen, die durch das Bekenntnis desselben christlichen Glaubens und durch die Teilnahme an denselben Sakramenten unter der Leitung der rechtmäßigen Hirten, besonders des einen Stellvertreters Christi auf Erden des römischen Papstes, verbunden sind. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang sei auch das Wort des heiligen Ambrosius erwähnt: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Wo Petrus ist, da ist die Kirche. Mit Recht bemerkt Schmaus dazu: Der christologische Aspekt der Einheit ist zwar fundamental, Er kann aber nicht vom Hierarchischen losgelöst werden, weil dieser auf Christus selbst zurückgeht. Wer ihn auslässt, nimmt nicht die ganze Fülle des christologischen Aspektes an. Wobei ich das Wort ganze Fülle, dieses Ganze, für sehr schlecht halte. Es wird nachher noch klar werden, warum. Die Fülle ist eine Ganzheit und kann nicht geteilt werden. Eine für die Beurteilung von Lumen Gentium ganz entscheidende Sache. Ja, ich meine, es gibt auch in der Heiligen Schrift, wird das mal gesagt, aber da hat es eine andere Bedeutung. Da heißt ganze Fülle beim heiligen Paulus eine Bekräftigung dessen, was mit Fülle gemeint ist. Ja, wie wir auch sagen, wiederhole mir das bitte noch einmal. Ja, im Wiederholen ist es noch einmal schon eingeschlossen da. Ja, es darf aber nicht falsch verstanden. Da hängt außerordentlich viel dran. Ich hoffe, das nachher noch zeigen zu können. Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, also ganze Fülle nicht additistisch verstanden werden kann, als wäre die Fülle eine Summe von Teilen. Wenn wir das machen, wenn wir diesen Fehler machen, rutschen wir in den modernen Ökumenismus. Der moderne Ökumenismus lebt meiner Ansicht nach von einem entscheidenden Fehler. Nicht einem theologischen Fehler, sondern einem philosophischen Fehler. Und das ist das, was Pfarrer Milch die additistische Denkweise nannte. Das Nebeneinandersetzen der Glaubenswahrheiten. Der Verlust der Einheit, der sie nicht als Einheit sieht. Also das ist meiner Ansicht nach. Und allein durch diesen Gedanken ist er groß geworden. Und den hat keiner im ganzen Widerstand so hervorgehoben wie er. Und er hat selbst das Wort Additismus geprägt. Das finden Sie gar nicht im Duden irgendwo. Ja? Das additistische Denken ist etwas, das den Glauben auflöst in einzelne Glaubenstatsachen. Und wenn ich das mache, bin ich knietief im modernen Ökumenismus. Der moderne Ökumenismus ist nicht etwa übertrieben worden. Letztens habe ich den Satz gehört, zu viel Ökumenismus würde an die Wurzel gehen. Kompletter Unsinn. Der moderne Ökumenismus ist entweder richtig, dann kann er gar nicht übertrieben werden, oder er ist falsch und dann ist er in jeder Dosierung falsch. Aber ich muss jetzt hier erst noch zurückkommen. Ja. Also Pfarrer Milch legt auf diese Erkenntnis allergrößten Wert. Und je länger ich mich mit der Konzilsproblematik beschäftige, desto klarer wird mir, dass er damit einen springenden Punkt in methodischer Hinsicht getroffen hat. Der konziliare Modernismus lebt in der Tat von einer neuen Denkmethode, die er Additismus nannte. Wir werden im zweiten Teil sehen, dass das gewandelte Selbstverständnis der Kirche mit dieser neuen Denkmethode in einem engen Zusammenhang steht. Doch nun zum Punkt 5, zum Primat der göttlichen Wirklichkeit der Kirche. Das Bild vom Leib Christi, dessen Haupt der Herr ist, lässt erkennen, dass der göttlichen Wirklichkeit der Kirche gegenüber ihrer menschlichen Wirklichkeit der Primat zukommt, weshalb letztere nicht gleichberechtigt neben der ersten steht. Deshalb ist eine Beschreibung der Kirche Gottes auch danach zu beurteilen, ob es ihr gelingt, die göttliche Wirklichkeit als dominierend darzustellen. Es ist gerade heute sehr wichtig, den Menschen den göttlichen Charakter der katholischen Kirche vor Augen zu stellen, der doch ihre Unvergleichlichkeit aufleuchten lässt. Diesen, ihren göttlichen Charakter, haben die meisten Menschen überhaupt noch nicht erkannt oder sie haben ihn aus dem Blick verloren, seit der Modernismus den Innenraum unserer heiligen Kirche beherrscht. Christus lebt in seiner Kirche fort und er verwirklicht sein Heilshandeln in ihr und durch sie. Deshalb heißt es in Mystici Corporis, doch was die Kirche über jedwede natürliche Ordnung hoch hinaushebt, ist der Geist unseres Erlösers, der als Quelle aller Gnaden, Gaben und Charismen fortwährend und zu innerst die Kirche erfüllt und in ihr wirkt. Von ihm strahlt in den Leib der Kirche alles Licht aus. Sehr schön gesagt, von ihm strahlt in den Leib der Kirche alles Licht aus. Deshalb ist die Kirche das Licht der Völker und spiegelt das göttliche Licht nicht nur wider. Dies behauptet, zu behaupten hieße, Christus von seiner Kirche zu distanzieren, was wir im Hinblick auf den Beginn von Lumen Gentium im Blick halten wollen. Wenn Sie die ersten Passage von Lumen Gentium unbefangen lesen, werden Sie überhaupt nicht merken, dass da ein ganz entscheidender Wandel geschieht. Da wird gesagt, die Kirche spiegelt das Licht Christi wider. Und gerade dadurch wird die erste Trennung zwischen Christus und seiner Kirche gemacht. so wie der Mond eben nicht von sich leuchtet, sondern das Licht der Sonne widerspiegelt. Nein, so ist es nicht. Christus wirkt in seiner Kirche und deshalb ist die Kirche das Licht der Völker, weil Christus durch sie wirkt. Also, wie gesagt, wenn man unbefangen das liest, merkt man es gar nicht. Ja? Allerdings gibt es Modernisten, die das sehr wohl merken. Es gibt hochbegabte Modernisten. Und ich werde im zweiten Teil sehr ausführlich einen hochbegabten Modernisten zu Wort kommen lassen. Das macht manchem Konservativen gar nicht behagen. Aber der kommt zu Wort, Hermann Otto Pech. Ein dickes Buch über das Konzil geschrieben. Und ich habe diesem Buch viel verdankt. Es ist ausgezeichnet strukturiert, es ist sehr gut durchdacht. Ein Mann hat ein Gefühl für die prinzipiellen Dinge, geht nicht in die Breite, der Schmaus geht furchtbar in die Breite. Ja, es hilft einem letztlich nichts, der strukturiert hervorragend. Dass der letztlich diese Dinge begrüßt, das ist eine andere Sache, wie er es beurteilt. Aber dass er gut strukturiert und den springenden Punkt trifft, das ist außerordentlich. Man muss sich mal überlegen, wir sind über 30 Jahre nach dem Konzil. Und dann muss einer kommen, der in diesem Buch den entscheidenden Satz im zweiten Kapitel von Lumen Gentium aufgreift über die Kirche, was in unseren Reihen überhaupt nicht geschehen ist. Was bei uns völlig fehlt, ist das, was bis jetzt eigentlich Professor Dörmann bezüglich der Enzykliken des Papstes gemacht hat, nämlich eine systematische Untersuchung. Es fehlt von konservativer, also von rechtgläubiger, ich sage nicht gern konservativer Seite, werden Sie noch sehen, warum. Aber rechtgläubiger Seite fehlt ein systematischer Kommentar zum Konzil. Ja? Also die Wissenschaftler werden dringend gebraucht in unseren Reihen. Die akademische Jugend ist aufgerufen, hier was zu tun. Die vorige Generation hat allerhand bereitgestellt. Aber das ist noch nicht geschehen und das wäre unbedingt nötig. Aber ich muss jetzt hier doch weitermachen. Aber sonst lese ich nur ab und das ist für Sie auch vielleicht etwas langweilig. Also, was entscheidend ist, dass die Kirche selbst das Licht der Völker ist. Ja. Ich komme jetzt zum sechsten Punkt, die Heiligkeit der katholischen Kirche, die Heilsnotwendigkeit der katholischen Kirche für den Menschen. Das ist auch eine Sache, die Sie, wenn Sie einem Außenstehenden das erklären wollen, das ist nicht ganz leicht. Und ich bin selbst Lehrer und ich versuche gelegentlich mal, es jemand darzustellen. Und dann ist es oft besser, von einem allgemeinen Gesichtspunkt auszugehen und dann erst auf das Konkrete zu kommen. Das ist etwas, was die Griechen schon gemacht haben. Ja, in ihren Dialogen, wenn irgendetwas vorurteilsbesetzt war, haben sie oft einen höheren Standpunkt eingenommen, der noch nicht belastet war, und haben dann diese mit Vorurteilen belastete These als Folgerung aus der allgemeinen Überlegung entwickeln können. Also die Heilsnotwendigkeit der katholischen Kirche für den Menschen. Der Mensch kann aus sich heraus nicht für seine Sündenschuld sühnen, weil er Gott alles schuldet, was er zu leisten imstande ist. Folglich kann er aus sich heraus keinen wiedergutmachenden Akt vollziehen. Der durch die Sünde vollzogene Bruch mit Gott kann vom Menschen aus grundsätzlich nicht behoben werden. Von dieser Seite her bleibt ihm das Paradies verschlossen. In diesem Punkt irren viele Menschen, vor allen Dingen viele Protestanten, irren in diesem Punkt. Sie meinen, ihre Absage an Gott, die sie in der Vergangenheit durch die Sünde vollzogen haben, auslöschen zu können durch einen Willensentschluss in der Gegenwart, mit dem sie sich ihm wieder zuwenden. Das ist falsch. Denn der Mensch ist bestimmt durch alle seine Willenssetzungen und deshalb bleibt er mit jeder Sünde belastet, die er je begangen hat. Der Mensch kann die Kette seiner Willensentscheidungen, zu denen auch die Sündhaften gehören, nicht durchbrechen. Nur Gott kann ihn von seiner Sündenschuld befreien und er hat dazu einen einzigen Weg gewiesen, nämlich den über das Sakrament des Erbarmens, das Bußsakrament. Nur die Kirche Gottes ist also durch die ihr vom Herrn übertragene Vollmacht dazu in der Lage, dem Menschen die Gnade zu vermitteln, wieder sündenfrei zu werden, sodass er aufatmen kann, unbelastet von allem Bösen, was er gewollt und getan hat. Was wir soeben über das Heilshandeln Christi bezüglich des Bußsakramentes gesagt haben, gilt allgemein. Nur das Heilshandeln Christi kann dem Menschen den Himmel öffnen. Daraus folgt zunächst extra Christum nulla salus, Außerhalb von Christus gibt es kein Heil. Da aber Christus sein Heilswirken in und durch seine Kirche vermittelt, ihr allein hat er ja die Verwaltung der Sakramente anvertraut. Deshalb ist mit dem extra Christum nulla salus untrennbar verbunden extra ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Diese Aussage des heiligen Cyprian wurde auf dem 4. Laterankonzil in folgender Form dogmatisiert. Es gibt eine allgemeine Kirche der Gläubigen, außerhalb derer überhaupt keiner gerettet wird. Zitat Ende. Deshalb kann kein von einem Menschen begründetes Religionssystem für den Menschen ein Heilsweg sein. Er kann vielmehr sein ewiges Heil nur gewinnen, wenn er den vom Herrn gewiesenen Weg seines Heilswirkens auch beschreitet, falls er ihn als solchen kennenlernt, indem er in die Kirche Gottes eintritt und in ihr verharrt. Den Anspruch, die einzige Arche des Heiles zu sein, hat die Kirche Gottes durch alle Jahrhunderte hindurch erhoben und verteidigt. Dafür seien noch drei Beispiele genannt. A. Der heilige Augustinus mahnt die Schismatiker seiner Zeit mit folgenden Worten. Der Mensch kann das Heil nirgends erlangen, es sei denn in der katholischen Kirche. Außerhalb der katholischen Kirche kann der Mensch alles andere tun, nur nicht sich retten. Er kann Ämter erlangen, Sakramente erhalten, Alleluja singen, das Amen antworten, auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes predigen, aber an keinem Ort außer in der katholischen Kirche wird der Mensch das Heil erlangen können. Zitat Ende. B. Bonifaz der VIII. Sagt in seiner Bulla Unam Sanctam, eine heilige katholische und ebenso apostolische Kirche zu glauben und festzuhalten, werden wir auf Drängen des Glaubens gezwungen und diese glauben wir fest und bekennen wir aufrichtig, außerhalb derer weder Heil noch Vergebung der Sünden ist. C. Pius der IX. Sagt in seiner Enzyklika Singulari Quadam über die Kirche Gottes, diese ist die einzige Arche des Heiles. Wer nicht in sie eintritt, wird in der Flut umkommen. In gleicher Weise ist aber als sicher anzunehmen, dass diejenigen, die an Unkenntnis der wahren Religion leiden, falls dieselbe unüberwindlich ist, vor den Augen des Herrn darob nicht mit Schuld behaftet sind. Zu dem letzten Satz führt Ott unter dem Hinweis auf den Brief des heiligen Offiziums vom 8. August 1949 an den Erzbischof von Boston aus. Unter besonderen Umständen, nämlich im Falle unüberwindlicher Unkenntnis oder des Unvermögens, kann die aktuelle Zugehörigkeit zur Kirche ersetzt werden durch das Verlangen, Votum nach derselbe. Dieses braucht nicht ausdrücklich explizit vorhanden zu sein, sondern kann auch in der sittlichen Bereitschaft, den Willen Gottes treu zu erfüllen, eingeschlossen sein. Votum implicitum. Auf diese Weise können auch tatsächlich die außerhalb der Kirche Stehenden das Heil erlangen. Leo der 13. in seiner Enzyklika Satis Cognitum. Darum können Glieder, die von anderen Gliedern getrennt und abgesondert sind, nicht mit einem denselben Haupt verbunden sein. Und er zitiert die folgenden Worte aus der Abhandlung des heiligen Cyprian über die Einheit der katholischen Kirche, überhaupt ein wunderbarer Aufsatz. Wenn Sie das mal bekommen, sollen Sie mal als Ganzes lesen. Das Konzil zitiert den heiligen Cyprian gelegentlich. Und der ist ausgerechnet der mit den schärfsten Worten die Position des Konzils verurteilt, wenn man das mal genau beurteilt. Ja? Ich kann das vielleicht später noch zeigen. Pius XII. Nimmt in Mystici Corporis, Entschuldigung, ich wollte eben erst den heiligen Cyprian zu Worte kommen lassen, über die Einheit der katholischen Kirche. Dort sagt er, es gibt nur einen Gott, nur einen Christus, eine Kirche Christi, einen Glauben und ein Volk. Durch das Band der Einheit zur wahren Einheit des Leibes verbunden. Diese Einheit kann nicht zerrissen werden, auch kann nicht der eine Leib durch Auflösung des Bandes zerteilt werden. Sie, die Kirche, kann selbst nicht in Stücke gerissen werden, wenn auch einzelne Glieder sich durch Verstümmelung abtrennen. Zitat Ende. Pius XII. Nimmt in Mystici Corporis zur Kirchengliedschaft folgendermaßen Stellung. Den Gliedern der Kirche sind aber in Wahrheit nur jene zuzuzählen, die das Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich weder selbst zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben, noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon ausgeschlossen sind. Es wäre aber auch falsch zu glauben, dass der Leib der Kirche deshalb, weil er den Namen Christi trägt, schon hienieden zur Zeit seiner irdischen Pilgerschaft nur aus heiligmäßigen Gliedern oder nur aus der Schar derer bestehe, die von Gott zur ewigen Seligkeit vorherbestimmt sind. In seiner unendlichen Barmherzigkeit versagt nämlich unser Heiland in seinem mystischen Leib auch denen den Platz nicht, welchen er ihn beim Gastmahle nicht versagt. Einst beim Gastmahle nicht versagte. Vergleiche Matthäus 9,11, Markus 2,16 und Lukas 15,2. Denn nicht jede Schuld, mag sie auch ein schweres Vergehen sein, ist dergestalt, dass sie, wie dies die Folge des Abfalls vom Glauben ist, ihrer Natur nach den Menschen vom Leib der Kirche trennt. Auch gehen die nicht allen natürlichen lebensverlustig, die zwar durch ihre Sünde die liebe und heiligmachende Gnade verloren haben und deswegen unfähig geworden sind zu übernatürlichem Verdienst, die aber den Glauben und die christliche Hoffnung bewahren und durch himmlisches Licht erleuchtet, durch die Einsprechungen und inneren Antrieb des Heiligen Geistes zur heilsamen Furcht gebracht und zum Gebet und zur Reue über ihren Fall angespornt werden. Zitat Ende. Den ersten Teil dieses Zitates aus Mystici Corporis kommentiert Ludwig Ott folgendermaßen. Nach dieser Erklärung sind zur Kirchengliedschaft drei Bedingungen erforderlich. A. Der gültige Empfang des Taufsakramentes. B. Das Bekenntnis des wahren Glaubens. C. Das Verbundensein mit der Gemeinschaft der Kirche. Durch die Erfüllung dieser drei Bedingungen unterwirft sich der Mensch dem dreifachen Amt der Kirche, dem Priesteramt, Taufe, dem Lehramt, Glaubensbekenntnis und dem Hirtenamt, Gehorsam gegen die kirchliche Autorität. Da die in diesen drei Ämtern fortlebenden Gewalten, die Weihegewalt, die Lehrgewalt und die Regierungsgewalt, die Einheit und die Sichtbarkeit der Kirche konstituieren, so ist die Unterwerfung unter jede dieser Gewalten Bedingung für die Zugehörigkeit zur Kirche. Zitat Ende. Allerdings war es in vorkonziliarer Zeit ein in der Theologie diskutiertes Problem, ob unter bestimmten Umständen auch Personen, die nicht alle drei der genannten Bedingungen erfüllen, eine gewisse Art der Kirchengliedschaft haben können. Wir brauchen auf diese Frage nicht näher einzugehen, weil für unsere Untersuchungen die folgende Abgrenzung nach der negativen Seite hin ausreicht, die der heilige Cyprian in der soeben erwähnten Abhandlung in die Frage gleitet. Wer der Kirche widerstrebt und sich ihr widersetzt, vertraut der zur Kirche zu gehören, da auch der selige Apostel Paulus dasselbe lehrt und das Sakrament der Einheit anzeigt, wenn er sagt: Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Zitat Ende. Dies gilt insbesondere mit Bezug auf den Primat des Papstes. Deshalb sagt Pius XI. In Mortalium Animos: In dieser Kirche Christi kann niemand sein und niemand bleiben, der nicht die Autorität und die Vollmacht Petri und seiner rechtmäßigen Nachfolger anerkennt und gehorsam annimmt. Der Kirche Gottes kann also als Glied nicht angehören, wer sich in bewusstem Gegensatz zu ihr setzt, insbesondere derjenige nicht, der sich von ihr trennt. Ott sagt dazu, dass diejenigen, die sich von dem Glauben und der Gemeinschaft der Kirche trennen, aufhören, Glieder der Kirche zu sein, ist die allgemeine Überzeugung der Tradition. Wohlgemerkt der Tradition, im Gegensatz zu dem, was wir nachher oder das nächste Mal in Lumen Gentium hören werden. Daraus ergibt sich, dass die nicht-katholischen Religionsgemeinschaften nicht der Kirche Gottes angehören, da sie sich ja gerade durch Gegensatz zu ihr bestimmen. Dadurch glauben sie ja gerade ihre Existenzberechtigung zu haben, dass sie Nein sagen zu gewissen Dingen, die in der katholischen Kirche verkündet werden. Dies bringt unter anderem der Entwurf der Theologen des Ersten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck, wo es im 5. Kapitel heißt: Die Kirche ist in ihrer Verfassung so völlig abgegrenzt und bestimmt, dass keine Gesellschaft, die von der Einheit des Glaubens oder von der Gemeinschaft dieses Leibes getrennt ist, irgendwie Teil oder Glied der Kirche genannt werden könnte. Die Kirche ist auch nicht durch die verschiedenen Gesellschaften, die sich christlich nennen, zerstreut und geschlossen. In ihrer allen sichtbaren Einheit ist sie ein ungeteilter und unteilbarer Leib, eben der geheimnisvolle Leib Christi selbst. Zitat Ende. Nun zur Bestimmung der Kirche als Braut Christi. In Analogie zum Alten Testament, in dem das Verhältnis Gottes zu seinem Volk unter dem Bilde des Ehebundes dargestellt wird, beschreibt Paulus die Kirche auch als die Braut Christi, insbesondere im Epheserbrief. Der Apostel sagt, Christus ist das Haupt der Kirche, Epheser 5,23, Kolosser 1,18. Die Kirche ist sein Eigentum, das er mit seinem Blute erworben hat, Apostelgeschichte 20,28. Seine Braut, die er geliebt hat und für die er sich hingegeben hat, um sie zu heiligen und sie sich herrlich zu gestalten. Epheser 5, 25-27. Für die letztgenannte Stelle des Epheserbriefes findet man auch die folgende Übersetzung. Christus hat die Kirche geliebt und hat sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Bad des Wassers im Wort, um sich die Kirche herrlich zu gestalten, ohne Flecken und Runzel oder dergleichen, sondern damit sie heilig und makellos sei. In seinem 75. Brief identifiziert der heilige Cyprian auf folgende Weise die Braut Christi mit der katholischen Kirche. Er sagt, es gibt nur eine Kirche, eine Braut Christi. Wenn es aber nur eine Braut Christi, nämlich die katholische Kirche, gibt, so ist sie es allein, die Gotteskinder erzeugt. Zitat Ende. Als Braut Christi wird in der Tradition sowohl die Kirche als auch Maria bezeichnet. Damit stellt sich das vielschichtige Problem des Verhältnisses von Maria zur Kirche, das Schmaus ausführlich in seiner Mariologie behandelt. Was die Nähe beider zueinander betrifft, zeigt sich eine große Bandbreite, an deren einen Ende Maria lediglich als ein Glied der Kirche erscheint, wenn auch in jeder Hinsicht einzigartig und vorbildhaft. Und am anderen Ende steht die Gleichsetzung von Maria mit der Kirche. Wir schenken dem Verhältnis von Maria zur Kirche aus drei Gründen Beachtung. Erstens, weil dadurch das Wesen der Kirche von der menschlichen Seite her gesehen erhellt wird. Und zweitens, weil diese Überlegungen für die Auseinandersetzung mit Lumen Gentium und mit dem ganzen nachkonziliaren Modernismus von erheblicher Bedeutung sind. Und drittens, um zu verdeutlichen, dass Pfarrer Milch jenem Traditionsstrang, der aufs Engste verbunden war, der in Maria den Kern der Kirche hinsichtlich ihrer menschlichen Seite sah. Die Richtung, in die man hier denken sollte, kennzeichnet Schmaus mit folgenden Worten. Die heilshafte Verwirklichung der Einheit der Menschen mit Christus sollte nicht in einem naturhaften Prozess, sondern in freier Entscheidung zustande kommen. Durch freie, gläubige Hingabe sollte jenes neutestamentliche Gottesvolk konstituiert werden, welches zu Christus in bräutlichem Verhältnis steht. Der Einzelne sollte an Christus Anteil gewinnen als Glied dieses Volkes, der Kirche, des mystischen Leibes Christi. Das Ja des Einzelnen zu Christus setzt daher ein transsubjektives bzw. transindividuelles Ja zu Christus als dem Haupt der Menschheit voraus. Wer repräsentiert das transindividuelle Subjekt, welches dem Ja aller Einzelnen vorausliegt? Wir dürfen sagen, Maria. Sie hat, als sie dem Engel ihr Ja sagte, die Entscheidung für den gottgesandten Messias im Namen der Menschheit, vor allem aber im Namen der die Menschheit darstellenden und in sich begreifenden Kirche gefällt. Denn Maria erklärte sich hiermit nicht bloß bereit, dem himmlischen Logos den irdischen Leib zu bereiten. Sie stimmt vielmehr mit ihrem Ja dem ganzen göttlichen Heilsplan zu, auch wenn sie ihn mit ihrem Geiste nicht in seiner Tiefe zu verstehen vermochte. Diese Zustimmung schloss in sich das Einverständnis zu jener Einheit mit Christus, welche durch das paulinische Bild von der Ehe zwischen Christus und der Kirche ausgedrückt wird. Die mittelalterliche Theologie hat denn auch ebenso wie die Vätertheologie erklärt, dass Maria als Repräsentantin der Kirche handelte, als sie ihre Zustimmung zu der Mutterschaft gab. Zitat Ende. Für die enge Verbindung zwischen Maria und der Kirche, die in der Tradition bis zur Gleichsetzung beider geht, zum Beispiel beim heiligen Cyril von Alexandrien, können wir mit Schmaus hier nur einige Winke geben. Er geht da viel ausführlicher darauf ein. Er sagt, die Gleichsetzung von Kirche und Maria begegnet uns andeutungsweise zum ersten Male bei Irenäus. Er lässt Maria die prophetischen Worte des Magnificat im Namen der Kirche sprechen. Sein Gedanke wird aufgenommen und weitergeführt von dem römischen Theologen Hippolyt. Mehr als irgendein Kirchenlehrer vor ihm hat Ambrosius über Marias Stellung zur Kirche ausgesagt. Die Väter sprachen den ekklesiologischen Sinn Marias seit Justin in dem Gedanken aus, dass Maria die zweite Eva ist. Ebenso wie die Kirche als die zweite Eva verstanden wird, wird Maria als solche interpretiert. Die Aussagen über Maria und über die Kirche können demgemäß ausgetauscht werden. Die Heilige Schrift selbst hat zwar nur die Kirche als die zweite Eva erklärt, aber sie macht eine Reihe von Andeutungen und Anspielungen, aus denen man ohne Künstelei schließen kann, dass auch Maria die Rolle der zweiten Eva spielt. Die Parallele Eva und Maria wurde der sichere Ausgangspunkt für die Gleichsetzung Marias mit der Kirche in der Väterzeit. Die Kirche war ja den Vätern die zweite Eva. Die Väter sehen zwischen Maria und der Kirche nicht nur eine Parallele. Nach ihrer Lehre ist vielmehr Maria die Urgestalt der Kirche, sodass man an ihr erkennen kann, was die Kirche ist. Das Mysterium von Maria und das Mysterium von der Kirche sind vielfältig miteinander verflochten und ineinander verschlungen. Die Kirche stellt sich dar in Maria. Maria spielt die Rolle der Kirche. Deshalb werden in der kirchlichen Überlieferung die gleichen biblischen Sinnbilder sowohl auf die Kirche als auch auf Maria bezogen. Die Kirche wie die Jungfrau sind die Arche des Bundes, die Leiter Jakobs, die Pforte des Himmels, jene östliche Pforte, durch die unser hoher Priester eintritt, jene Pforte, die dem Herrn Israels Einlass gewährt. Zitat Ende. Nachdem Schmaus noch eine Reihe weiterer Beispiele dazu angeführt hat, geht er noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, das Verhältnis Marias zur Kirche ist nicht nur ein Ursprungsverhältnis, sondern ein Abbild- und Wirkverhältnis. Es wäre zu wenig, wenn man es nur ein Ursprungsverhältnis nennen würde. Die Beziehung Marias zur Kirche ist noch viel inniger. Ambrosius hat sie zum ersten Mal mit den Worten ausgedrückt, Maria sei der Typus der Kirche. Er will damit sagen, dass Maria der Inbegriff, das Inbild, die Idealgestalt der Kirche ist. In den Glauben an ihren Sohn, den sie im Heiligen Geist empfängt, und an sein Werk, ist sie der Typus der Kirche. In diesem Glauben verbindet sie sich Christus als die erste Gläubige. Wenn die Kirche die Gemeinschaft der christgläubigen Menschen ist, dann existiert die Kirche in der Verkündigungsszene in der Person Marias. Wenn die Kirche Braut Christi ist, dann ist Maria Braut, sie ist bräutliche Mutter. Wie Maria, so wird auch die Kirche von alters her als Jungfrau und als Mutter gesehen. Schmaus bemerkt dazu, der Gedanke ist der ganzen Väterzeit vertraut. Die Kirche ist Mutter, weil sie in der Taufe immer neue Kinder gebiert. Sie ist Jungfrau wegen ihrer Reinheit und Lauterkeit, vor allem aber wegen ihrer Glaubenstreue gegenüber Christus. Abfall ist unter diesem Gesichtspunkt Ehebruch. Das Hohelied bot nach Schmaus besonderen Anlass, Maria und die Kirche aufs Engste miteinander zu verbinden. Wir lesen bei ihm, Honorius Augustudinensis, ein schweres Wort, hat Maria als die im Hohelied besungene Braut gedeutet. Seitdem hat sich diese Auslegung im kirchlichen Glaubensverständnis mehr und mehr durchgesetzt. Sowohl die Kirche als auch Maria sind unter der Braut des Hohelieds zu verstehen. Das Bild von der Braut macht verständlich, dass zu dem Erlösungsratschluss, unser Erlösungstat Gottes, das menschliche Ja, die menschliche Teilnahme hinzutreten muss. Wenn dies von Maria als Repräsentantin der Kirche geleistet wurde, so kommt es daher, dass sich in ihr der bräutliche Charakter der Kirche konzentriert. Zitat Ende. Man darf also nach dem Gesagten Maria nicht nur als ein Glied der Kirche betrachten, das den anderen Gliedern nebengeordnet ist, wenn auch mit einzigartigen Vorzügen. Maria ist vielmehr den übrigen Gliedern der Kirche vorgeordnet. Sie ist der Kern der Kirche, ihr Wesen von der menschlichen Seite her gesehen. Diese Tatsache begründet, und das ist in unserem Zusammenhang sehr wichtig, die Heiligkeit der Kirche Gottes von der menschlichen Seite her, unbeschadet dessen, dass ihre übrigen Glieder sündhaft sind. Das Bild von der Braut Christi verdeutlicht in besonderer Weise die Art der Einheit zwischen Christus und seiner Kirche. Er fasst nämlich diese Einheit als ein Interpersonalitätsverhältnis, als ein Verhältnis von Du zu Du. Der Bräutigam ist Christus mit seinem Heilsangebot für die Menschen und Maria, die Kirche repräsentierend, antwortet ihm mit ihrem vorbehaltlosen Ja-Wort als seine Braut. Wie viele von Ihnen noch wissen werden, das habe ich in Mainz gesagt, für Sie gilt es vielleicht eingeschränkt, stand das Bild von Bräutigam und Braut im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrer Milch, wenn er über das Wesen der Kirche sprach. Die folgenden Auszüge zeigen, wie sehr er dabei dem zuvor dargestellten Traditionsstrang verbunden war. Es gibt ja auch in der Kirche, das tritt ja heute oft zurück, eine ganze Reihe von Traditionssträngen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es sehr zu bedauern, dass es nur so eine Priesterbruderschaft gibt, die selbstverständlich aus ihrer Einheit heraus eine Linie im Wesentlichen verfolgt. Aber es gab auch andere Traditionsstränge. Und das war ja auch das Schöne, dass sich jeder dem Traditionsstrang besonders verbunden fühlen durfte, der ihm sehr nahe stand. Also manchem stand der heilige Augustinus vielleicht näher als der heilige Thomas. Ja? Und das ist natürlich heute reduziert. Wir sind froh und glücklich, dass wir die Bruderschaft haben. Aber sie kann natürlich nicht die ganze Breite der Tradition abdecken. Deswegen ist es auch außerordentlich wichtig, dass die Laien sich um diese Seite auch bemühen. Und ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich meine, dass selbst in die ganze konziliare Misere eine Unterbelichtung des Traditionsstrang, der über Augustinus, heiligen Bonaventura lief, eine Unterbelichtung dieser Seite den Progressisten wesentlich die Tür geöffnet hat. Aber das ging heute so weit, das darf ich nur mal gerade hinstellen. Ja? Vielleicht wird im philosophischen Mittelteil, den ich bringen werde, Ihnen das andeutungsweise klar, denn der ist wesentlich mehr von der philosophischen Seite Platon Augustinus inspiriert, die auf dieser Linie lag. Platon Augustinus, während die andere Aristoteles Thomas in den letzten Jahrhunderten den Sieg davon getragen hat. Aber es war längst nicht immer so gewesen. Es gab sogar eine Zeit, da war der Thomismus, war der Sorbonne der Universität in Paris, der bedeutende Sorbonne, des Lehren des Thomismus untersagt gewesen. Es gab eine kurze Zeit. Also ich will damit nur darauf hinweisen, dass ich jetzt hier einen Traditionsstrang zu Worte habe kommen lassen, von dem man sonst wenig hört, aber von dem ich glaube, dass er in der Auseinandersetzung von allergrößter Bedeutung ist. Und gerade hier die Bindung der Kirche an Maria läuft doch darauf hinaus, dass man dem Einwand der Progressisten, den Sie hören können, die Kirche sei eine sündige Kirche, das hören Sie immer, ja? Entschieden entgegentreten kann und nicht nur sagen kann, der ist einseitig,
Von der menschlichen Seite haben Sie ja recht.
Nein, wenn Maria der Kern der Kirche von der menschlichen Seite ist, dann ist diesem Einwand die Spitze gebrochen. Wenn ich nur die Vielheit der Gläubigen sehe, dann, und die sündig sind, dann ginge ja von dieser Seite her die Sündigkeiten des Wesens der Kirche ein. Kann doch gar nicht sein. Dann könnte ich ja gar nicht von der, im Credo, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Das sagen wir so und meinen es auch universell. Aber das müssen wir doch begründen, dass auch von der menschlichen Seite her diese Aussage der Progressisten falsch ist. Deswegen ist diese Traditionsstrang außerordentlich wichtig. Ich will keineswegs gegen einen anderen Traditionsstrang etwas gesagt haben. Ich will nur meinen, dass er nicht in Ausschließlichkeit gelten sollte. Und ich meine, dass er in den letzten Jahrhunderten gerade diese andere Seite zu kurz kam, die ein starkes Bollwerk gegen den Progressismus gewesen wäre. Aber jetzt zu Pfarrer Milch, was er dazu sagte. Bei ihm war gerade dieser Strang sehr stark. Er war davon überzeugt, dass die Heiligkeit der Kirche nicht von einer Seite, nämlich von der göttlichen Seite her besteht, sondern dass die Heiligkeit auch in ihrer menschlichen Wirklichkeit ein Fundament hat. Und dieses Fundament erkannte er in Maria, dem einzigen Menschen, der die Ganzhingabe an den Herrn vollzog und frei von Sünden war. Deshalb hatten für ihn die Worte des heiligen Cyrill von Alexandrin eine ganz besondere Bedeutung, mit denen dieser in seiner Rede auf dem Konzil das Konzil von Ephesus beendete. Der heilige Cyrill hat dort eine große Rolle gespielt. Er hatte damals eine scharfe Auseinandersetzung. Seine Gegner wollten nicht, dass der Begriff Gottesmutter auf Maria angewendet wird. Und der heilige Cyrill hat es durchgesetzt. Und in seiner letzten Rede, in seiner Abschiedsrede, hat er das, was er durchgesetzt hat, sehr, sehr häufig wiederholt. Auch seinen Triumph damit gefeiert. Er hat diesen Terminus Gottesmutter vielleicht 10-mal gebraucht. Und er hat hier diesen ganz bedeutungsvollen Satz gesagt. Lasst uns also Maria preisen, welche in Wahrheit die Kirche ist. So hat es damals Pfarrer Milch zitiert. Einer namens Eberle zitiert den heiligen Cyrill sinngemäß genauso, wenn auch mit einem etwas anderen Wortlaut. Lasst uns in Lobliedern feiern die immerwährende Jungfrau Maria. Das ist die heilige Kirche. Zitat Ende. In seiner Rede zum Spes Unica Sonntag, also Pfarrer Milch veranstaltete immer Glaubenskundgebungen, mehrmals im Jahr. Und er hat dadurch vielen Gläubigen überhaupt erst den Hinweis gegeben, dass es die Widerstandsbewegung gibt. Und wir haben auch heute, halten wir das in Hattersheim noch so, dass wir zweimal im Jahr nach Mainz gehen, dort wo auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sitzt. Nicht umsonst gehen wir dahin, nicht gerade zu seiner großen Freude. Und dann mieten wir einen Konzertsaal und dann halten wir morgens die Heilige Messe und mittags ist da eine Rede. Und Pfarrer Milch hat das, wie gesagt, eingeführt und immer wieder kommen Leute in unser Messzentrum nach diesen Sonntagen und sagen, ja, wir wohnen jetzt schon lange hier, aber sind jetzt erst auf euch aufmerksam geworden. Und ein Teil bleibt. Deswegen ist eigentlich ein Appell auch von mir, das möchte ich als Anregung mal geben, ob nicht auch andere Messzentren gelegentlich, wenn es kleinere Säle sind, mal mieten können und nach außen hin als Glaubenskundgebung in Erscheinung treten. Die Leute wissen ja heute nichts mehr vom Glauben. Was sie haben, ist ein Zerrbild vom Glauben. Und da müssen wir das erst zeigen. Und die Heilige Messe hat nach außen hin natürlich eine sehr große Ausstrahlungskraft. Aber auch nicht erst der Vortrag war eigentlich immer sehr wichtig gewesen. Also in seiner Rede zum Spes Unica Sonntag 1983, die Pfarrer Milch das Thema gestellt hatte, was ist denn eigentlich die Kirche und die auf Kassette bei der Actio Spes Unica erhältlich ist, wie viele seine Predigten und Reden. Es sind inzwischen über 70 Kassetten, abgesehen von dem Jahreszyklus, der zu jedem Sonn- und Feiertag des Kirchenjahres eine Predigt enthält. Dort also sagt er, was ist die Kirche? Sie ist nichts anderes als das Opfer des Christus, das heißt seine Menschwerdung, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und die Annahme dieses gottmenschlichen Seins und Opfergeschehens durch die erlöste Menschheit. Zitat Ende. Und diese Annahme vollzog stellvertretend für die Menschheit eine einzige Person, Maria, weshalb sie konstitutiv für das Wesen der Kirche ist und als solche eine kirchenbegründende Bedeutung hat. Diese Begriffsbestimmung der Kirche kommt Leo Schäft sich in seinem Buch Maria im Glauben der Kirche recht nahe, wenn er sagt, Eigentlich ist die Kirche der Inbegriff aller Heilsveranstaltungen Gottes, die auf die Erhaltung und Fortsetzung seines Erlösungswerkes zielen. Kirche ist, so gesehen, eigentlich nur ein anderer Name für die im Epheserbrief 1,23 sogenannte Fülle Christi, die Ausweitung oder das Pleroma Christi. Der erste Akt dieser Ausweitung Christi geschah aber in seiner Geburt aus Maria. Darum hat Maria schon bei der ersten Begründung der Kirche etwas getan, was die Kirche insgesamt tut, was aber natürlich beim allerersten Anfang nicht von einer Gemeinschaft getan werden konnte, sondern nur von einer einzelnen Frau. Maria empfing aber dadurch schon in der Geburt Christi eine kirchenbegründende Bedeutung. Sie wurde dadurch in bestimmter Weise zur Stellvertreterin der Kirche wie der gesamten Menschheit. Doch hören wir weiter, was Pfarrer Milch in jener Rede über die Kirche sagt. Dies also ist die Kirche. Christus setzt seine lehrende, verkündende, offenbarende, wirksame Tätigkeit in Wort und Opfer fort, sodass das Christusereignis nicht eine vergangene historische Angelegenheit ist von vor 2000 Jahren, sondern immer Gegenwart im Hier und Jetzt. Christus begegnen wir. Christus ist sichtbar, gleichzeitig räumlich fixierbar. Deutbar, feststellbar, wahrnehmbar. Er setzt sein Sein, sein Wort und seine Tat fort in Raum und Zeit, unabhängig von Raum und Zeit. Insofern ich zu ihm Ja sage und insoweit ich zu ihm Ja sage, bin ich Kirche. Und daraus ergibt sich, dass vieles in mir noch nicht Kirche ist, denn meine Antwort, mein Eingehen auf sein Angebot ist höchst unzulänglich, bruchstifthaft. Bin ich ganz und gar mit allem, was ich bin und habe, ihm gehörend? Wende ich mich ihm bedingungslos zu, gebe ich ihm Leib und Seele frei? Das kannst du nicht behaupten und das kann ich nicht behaupten. Und wollten wir es behaupten, dann würden wir lügen. Allzu viele Kommas, allzu viele Vorbehalte, weithin unbewusste Vorbehalte und Reserven, stecken noch in dir und in mir, als dass wir von bedingungsloser Hingabe reden könnten. Nur insofern wir eine gewisse Hingabe wollen, sind wir schon Braut und zur Kirche und schon Kirche und dadurch hineingenommen in die neue Wirklichkeit als Ergänzung des Bräutigams. Der Bräutigam wird Haupt und der dem Bräutigam organisch, lebendig angeschlossen wird, wie Hand und Fuß, Arm und Bein an den Kopf organisch angeschlossen sind und mit dem Kopf organisch lebendig als eine Einheit verbunden sind, der wird dann Leib, Pleroma, Ergänzung, Erfüllung des Hauptes, er das Haupt, wir die Glieder. Zitat Ende. Im Kern identisch, aber mit etwas anderen Akzenten sprach Pfarrer Milch über den Kirchenbegriff auch in seiner Rede zum Spes Unica Sonntag 1985, die unter dem Thema stand, das eine, was Not tut. Auch hier wendet er sich entschieden gegen eine Bestimmung der Kirche von unten her und legt einen Akzent auf die Unteilbarkeit der Kirche. Er sagt, die Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche in der Theologie ist noch nicht ganz durch. Ich glaube, ein außerordentlich wichtiger Satz. Die Lehre von der Kirche über die Kirche ist noch nicht ganz durch. Das ist nicht erschöpfend behandelt. Es ist auch noch nicht dogmatisiert eigentlich. Und ausgerechnet in dieser Situation kommt das Zweite Vatikanum und da hat mich eigentlich immer nur interessiert, was ist der höchste Punkt, wo die angreifen. Zunächst einmal hat mich fundamental interessiert. Ist es der alte Glaube in einem neuen Gewand? Oder sind die Inhalte geändert? Das ist die fundamentale Frage, die ich mir immer gestellt habe. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn der höchste Punkt? Und das variiert hier auch in unseren Kreis. Die einen sagen, der Ökumenismus ist das Allerschlimmste. Die anderen sagen, die neue Messe ist das Allerschlimmste. Ja, der Einfluss der Freimaucherei. Ich glaube, der zentrale Punkt, an dem alles hängt, ist das Selbstverständnis der Kirche. Denn wenn ich an dem drehe, wenn ich das verändere, verändere ich alles andere mit. Deswegen ist es nicht der Ökumenismus. Der Ökumenismus ist Folge eines falschen Denkens. Aber er ist nicht die Wurzel des Übels, er ist eine Folge und ein fürchterliches Übel. Auch die neue Messe ist eine Folge des anderen Denkens, auch ein fürchterliches Übel. Aber ich glaube, es ist wichtig auch zu erkennen, was ist die eigentliche Ursache, aus der alles folgt. Darauf kommen wir. Ja, jetzt muss ich aber erst überlegen, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, wo ich gestehe. Die Ekklesiologie, hat er gesagt, die Lehre von der Kirche, der Theologie ist noch nicht ganz durch. Und wir sollten auch unter uns nicht so tun, als wäre alles schon ausgemacht. Wir sollten uns auch fragen und wir sollten auch mal ungeschützt etwas äußern können. Ja? Also Pfarrer Milch hat mir mal erzählt, ich war ja auch mit ihm befreundet, er war oft bei uns zu Hause, in vorkonziliarer Zeit galt Pfarrer Milch als einer der Liberalsten im ganzen Bistum. Da waren die ganz erstaunt. Und da gab es andere, sagt er, wenn man da nur einen geringen Gedanken mal geäußert hat, der etwas nebendran liegt, traf einem schon ein strafender Blick. Das waren die ganz starren, strafenden Blick. Und das waren ausgerechnet die, die genau auf der Gegenseite landeten, geradezu mit minus eins multipliziert. Ja, man dürft durchaus mal fragen. Ja, deswegen hielt er übrigens auch im alten Katechismus, oder wo es stand, so Fragen, zum Beispiel, ich habe gegrübelt. Er war strikt dagegen. Ja, dass man grübel, also in, im richtigen Sinne verstanden, dass man über Dinge nachdenkt und sagt, das habe ich noch nicht geklärt, ich möchte es aber wissen. Ja, ich bin hier noch nicht ganz durch, ich bin nicht mit allem fertig. Den hatte ich immer gewollt. Also die Lehre der Kirche über die Kirche in der Theologie ist noch nicht ganz durch. Aber eine Sache ist ganz sicher. Die Kirche ist mit absoluter Sicherheit kein Kollektiv, keine Summe, kein Aggregat, nicht zusammenzählbar. Die Kirche setzt sich nicht zusammen aus 400 Millionen Katholiken, sodass einer der 400 Millionste Teil der katholischen Kirche wäre. Das ist ein totaler Irrtum. Ja. Das ist aber auf die Spitze getrieben, dieses atheistische Denken. Und wenn wir sehen werden, geht es direkt in den Ökumenismus rein. Die Kirche ist in sich Ganzheit. Wie Gott die Ganzheit ist, so ist die katholische Kirche die geheimnisvolle, sichtbare, hörbare Gegenwart des Gottmenschen, des Christus auf Erden in Raum und Zeit, in der Gestalt von Raum und Zeit, das, was über Raum und Zeit hinausgeht. Die Kirche ist Christus und Maria hier und jetzt. Und jeder ist insoweit Kirche, als er teilhat an dieser Wirklichkeit. Also einsteigt in das Jawort Mariens, um so hineingenommen zu werden in Christus. Jeder ist insoweit katholisch, als er sich in diese vorgegebene Wirklichkeit hineinbegibt. Aber diese vorgegebene Wirklichkeit ist eine einzige, unteilbare, die Unendlichkeit selber in Raum und Zeit in der Gestalt des Endlichen, das Grenzenlose in der Gestalt des Begrenzten, das Unendliche in der Gestalt von Raum, das Ewige in der Gestalt von Zeit. Zitat Ende. Wenn man uns fragt, ob die Kirche eine über die Zeiten hinweg bestehende Wirklichkeit ist oder ob sie im Werden begriffen ist, dann antworten wir mit Pfarrer Milch: Das Wesen der Kirche besteht im Opfer unseres Herrn, das heißt in seiner Menschwerdung, seinem Tod, seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt und in der Annahme dieses gottmenschlichen Seins und Opfergeschehens durch Maria. Was also den Kern der Kirche betrifft, so ist sie und wird sie nicht. Als solche ist sie eine den Gläubigen vorgegebene Wirklichkeit, was wir auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir sagen, die Gläubigen sind in der Kirche. Die neuen Getauften werden, wie Schmaus zutreffend bemerkt, der schon bestehenden Kirche jeweils hinzugefügt. Andererseits ist aber der Mensch dazu aufgerufen, sich das Jawort Mariens zum Heilsangebot unseres Herrn zu eigen zu machen, und insofern er das verwirklicht, insofern wird er Kirche und trägt zur Vollendung der Kirche bei. Kurz, die Kirche ist, was ihr Wesen betrifft, und sie wird hinsichtlich ihrer Vollendung, die sich in dem Maße realisiert, wie der je Einzelne sich dazu entscheidet, auf das an ihn gerichtete Heilsangebot Gottes einzugehen. Ich wollte an dieser Stelle den heiligen Bonaventura zitieren, der die schöne Unterscheidung trifft, wenn er sagt, wenn er davon spricht, die Kirche in via und die Kirche in patria, im Leben und in der Heimat. Werfen wir am Ende unserer Überlegungen zum traditionellen Selbstverständnis der Kirche einen kurzen vergleichenden Blick auf die drei maßgebenden Beschreibungen derselben, die sich sowohl in der Heiligen Schrift als auch in der Tradition finden. Wir haben aus der dogmatischen Konstitution des Ersten Vatikanischen Konzils über die Kirche Christi, Pastor Eternus, die Worte zitiert: Um dem heilbringenden Werk der Erlösung dauernd Bestand zu geben, hat der ewige Hirt und Bischof unserer Seelen beschlossen, die heilige Kirche zu bauen. Zitat Ende. Da Christus sein Erlösungswerk verrichtete, dem er durch die Stiftung seiner Kirche dauernd Bestand gab, um den Menschen das Heil zu bringen und sie zu seinem Volk zu machen, ist die Kirche um des Heiles der Menschen willen gestiftet worden. Auf diese Tatsache verweist die Volkgottesbeschreibung und sie bringt zugleich zum Ausdruck, dass diesem Volk nur angehören kann, wer Gott angehören will, wer sein Heilsangebot annimmt und seiner Kirche in Treue verbunden bleibt, wenn er sie als die von ihm gewollte Kirche erkannt hat. Eine Unvollständigkeit der Volkgottesbeschreibung sehen wir darin, dass die göttliche Wirklichkeit der Una Sancta, welcher ja der Primat zukommt, in den Hintergrund treten kann. Darüber hinaus ist diese Vorstellung besonders offen für Fehldeutungen. Wir erinnern an die oben zitierte Bemerkung von Schmaus, dass sie zu den schwersten Fehldeutungen führen kann. Angesichts dieser Anfälligkeit für Fehldeutungen können wir Folgendes feststellen. Wenn man auf dem Zweiten Vatikanum das Selbstverständnis der Kirche ändern wollte, dann bot sich dafür als Grundlage die Volkgottesvorstellung an. Und damit operierten die ja auch fundamental. Dieser Begriff tritt völlig in den Mittelpunkt von Vatikanum II in Lumen Gentium, der Volkgottesbegriff. Und ausgerechnet der ist der Begriff, der den Fehldeutungen am stärksten ausgesetzt ist. Hat Schmaus völlig recht. Den Vorteil der Wesensbestimmung der Kirche als Leib Christi, dessen Haupt Christus selbst ist, sehen wir darin, dass sie den Primat der göttlichen Wirklichkeit ausdrückt, sowie ihre hierarchische Struktur, insofern der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden die Stellvertretung des Hauptes ausübt. Indem diese Bestimmung die Gläubigen als Glieder einschließt, leistet sie das, was die Volkgottesvorstellung bezüglich der menschlichen Seite der Kirche leistet, ist diese aber darin überlegen, dass sie den angemessenen Status der Gläubigen klarer zum Ausdruck bringt. Den Vorteil der Wesensbestimmung der Kirche als Braut des Bräutigams Jesus Christus sehen wir darin, dass sie die Art der Einheit als eine interpersonal strukturierte Einheit, das heißt als ein Du-zu-Du-Verhältnis, zu fassen vermag. Sie bringt die Einheit ihrer göttlichen und menschlichen Wirklichkeit zur Geltung und wahrt zugleich doch deren Eigenständigkeit, die auf der menschlichen Seite natürlich nur relativ, auf der göttlichen hingegen absolut ist. Im Hinblick auf Lumen Gentium und den nachkonziliaren Modernismus halten wir folgende Konsequenz aus dem Gesagten fest. Das wahre Volk Gottes lässt sich von oben inspirieren. Es erkennt die vorgegebene Wirklichkeit der Kirche an und versteht sich als Leib Christi. Es ist das Gegenteil von Masse, die von unten her denkt und beansprucht, die Kirche Gottes basisdemokratisch umfunktionieren zu dürfen. Für diesen Gegensatz fand Pfarrer Münch in seiner Wiesbadener Rede folgende Worte. Die Bezeichnung der Kirche als Volk Gottes ist gewiss richtig und notwendig, wenn Volk wesenhaft gedeutet wird. Aber den Begriff des Gottesvolkes auszuspielen gegen den tieferen vom mystischen Leib legt den Verdacht nahe einer Tendenz zum Kollektivismus und die Wirklichkeit bestätigt diesen Verdacht. Noch schärfer äußerte er sich dazu in seiner Koblenzer Rede. Nur die Antiprogressisten sind die Repräsentanten der Rettung und der Zukunft. Sie sind die wahren Vertreter des Volkes Gottes. Und hier gilt in Wahrheit Vox Populi, Vox Dei. Wenn aber unter Populus gleich Volk verstanden wird die Masse, der geifernde Anspruch aus der bestialischen Tiefe, auch mitmeinen und mitreden zu dürfen. So gilt Vox Populi, Vox Rindvieh. Noch eine letzte Anmerkung zur Beschreibung der Kirche als der Braut Christi. Sie zeigt die Kirche als die reine und makellose Braut, als diese ja der heilige Paulus, wie wir sahen, im Epheserbrief beschreibt, wenn man in Maria diese Braut erkennt, die stellvertretend für die Menschheit ihr Ja-Wort sagt. Dadurch wird einsichtig, warum die Kirche auch im Kern ihrer menschlichen Wirklichkeit heilig ist. Die Sündhaftigkeit ihrer Glieder dringt eben nicht in ihr Wesen ein. Deshalb sagt Pius XI. Mit Recht in seiner Enzyklika Mortalium Animos, die mystische Braut Christi ist ja im Laufe der Jahrhunderte niemals befleckt worden und sie kann nie befleckt werden. Nach den schönen Worten Cyprians, zum Ehebruch lässt sich die Braut Christi nicht führen. Sie ist unbefleckt und züchtig. Nur ein Haus kennt sie, die Heiligkeit eines Schlafgemachs bewahrt sie in keuscher Scham. Zitat Ende. Aber werden denn durch diese Äußerungen die Vergehen und Verbrechen, die im Laufe der Jahrhunderte im Innenraum der Kirche auch von Amtsträgern begangen wurden, nicht in Abrede gestellt? Keineswegs. Denn diese betreffen lediglich das Erscheinungsbild der Kirche, nicht aber ihr Wesen und bleiben deshalb hier außer Betracht. Will man die Behauptung von Progressisten, die Kirche sei als solche sündig, ohne Einschränkung widerlegen, dann darf man nicht ihre göttliche und ihre menschliche Wirklichkeit in atheistischer Manier nebeneinander setzen und die menschliche Wirklichkeit einfach durch die Gläubigen gegeben denken. Da sie nämlich alle außer Maria sündigen und in diesem Verständnis konstitutiv für das Wesen der Kirche sind, ginge die Sündhaftigkeit jener in das Wesen der Kirche ein. Wer so denkt, der kann den Progressisten nur vorhalten, dass ihre Behauptung, die Kirche sei sündig, einseitig ist, da sie deren göttliche Wirklichkeit ignoriert. Die Position des Traditionsstrangs, den wir kennzeichnen und dem Pfarrer Milch in dieser Frage geistig zugehörte, ist dagegen weit stärker. Sie kann die Rede von der sündigen Kirche nicht nur als einseitig, sondern als falsch zurückweisen und den Progressisten Folgendes ins Stammbuch schreiben. Die Kirche als solche, das heißt ihrem Wesen nach, hat niemals eine Sünde begangen und wird auch niemals eine Sünde begehen. Ist sie doch vom Herrn erwählt als die Braut ohne Makel und Runzel, die er sich heilig gestaltet hat, nach den Worten des heiligen Paulus? Oder, um es mit den Worten von Pfarrer Mils zu sagen, aus seiner Rede mit dem Thema »Das eine, was Not tut«, die Kirche als solche kann nur richtig und gut handeln. Zitat Ende. Deshalb bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis unseren Glauben ohne jede Einschränkung an die heilige katholische und apostolische Kirche. Wohl haben zu allen Zeiten ihre Glieder gefehlt. Deshalb kann man sie eine Kirche der Sünder nennen. Aber sie ist keine sündige Kirche, weil die Sündigkeit ihrer Glieder nicht in ihr Wesen durchschlägt. Es ist auch nicht möglich, sich zur Rechtfertigung der Bezeichnung sündige Kirche auf den heiligen Augustinus zu berufen. Wohl hat er diese Bezeichnung verwendet, aber es geht bei ihm aus dem Zusammenhang hervor, dass er die Glieder meint. Implizit hat er der Sache nach unterschieden, aber der sprachliche Ausdruck trägt bei ihm dieser Unterscheidung noch nicht Rechnung. Diese Einsicht verdanke ich Herrn Dr. Barth im Mitteilungsblatt vom Priesterbruderschaft vom April 96, Verrat an die Unierten, Teil 6. Also hier haben wir beim Augustinus zwar diesen Terminus sündige Kirche, aber es ist lediglich eine noch nicht durchgeführte sprachliche Unterscheidung. Die sprachliche Unterscheidung, die sprachliche Differenzierung ist aber in der Kirchengeschichte seit Augustinus schon lange durchgeführt. Als Beispiel dafür sei die Passage aus Mystici Corporis zitiert, wo es heißt, ihr der Kirche, kann man es nicht zum Vorwurf machen, wenn einige ihrer Glieder krank oder wund sind. Sie fleht ja in deren Namen selbst täglich zu Gott, vergib uns unsere Schulden und widmet sich unablässig ihrer geistlichen Pflege mit mütterlich starkem Herzen. Ein Rückfall hinter diese Differenzierungen, sowohl inhaltliche als sprachliche Art, ist durch nichts zu rechtfertigen. Es wird sich bald zeigen, dass Lumen Gentium diesen Rückfall ursächlich mitverschuldet hat. Nachdem wir das theologische Rüstzeug für die Beurteilung des konziliaren Selbstverständnisses der Kirche erarbeitet haben, ist es erforderlich, dafür noch einige philosophische Grundlagen zu schaffen. Manche meinen zwar, die Philosophie sei für die theologische Auseinandersetzung mit dem Modernismus entbehrlich, es gehe ja ausschließlich um die Theologie. Diese Ansicht ist falsch und ich hoffe auch heute wieder zeigen zu können, dass zentrale theologische Irrtümer des Konzils aus philosophischen Irrtümern resultieren. Die Tradition der Kirche lehrt jedenfalls eine enge Verbindung zwischen Tradition und Philosophie. So sagt Leo XIII. In seiner Enzyklika Eterni Patris: Schließlich ist es auch Aufgabe der philosophischen Wissenschaften, die von Gott überlieferten Wahrheiten gewissenhaft zu schützen und denen, die sie zu bekämpfen wagen, entgegenzutreten. In dieser Hinsicht ist es ein großes Lob der Philosophie, dass sie als eine Schutzwehr des Glaubens und als ein starkes Bollwerk der Religion gilt. Zitat Ende. Auf dem Konzil hatte sich allerdings die ehemalige Schutzwehr in eine Feindesmacht verwandelt. Maßgebende Konzilstheologen wie Karl Rahner und Henri de Lubac waren Anhänger der hegelschen bzw. der existenzialistischen Philosophie, auf deren Grundlage sie schon lange vor dem Konzil von der Lehre der Kirche abgewichen waren, und nun nutzen sie die Gelegenheit, die Irrtümer in die Konzilstexte einzuschleusen. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Widerstandsbewegung gegen die Glaubenszerstörung, den philosophischen Hintergrund der konziliaren Revolution aufzudecken, was nicht ohne eine solide philosophische Ausbildung möglich ist. Wir können es doch nicht dabei bewenden lassen, die Unvereinbarkeit der traditionellen mit der modernistischen Lehre aufzuzeigen, sondern wir müssen nachweisen, dass die Modernisten auf dem Holzweg sind. Und dazu bedarf es notwendiger Philosophie, der Philosophie. Sie muss wieder das werden, was ihr Leo XIII. Mit den zitierten Worten zuerkannte, nämlich eine Schutzwehr des Glaubens und ein starkes Bollwerk der Religion. Bei dem nun folgenden philosophischen Exkurs rufen wir auch einiges von dem in Erinnerung, was ich in meinen beiden Vorträgen und Schriften, die ich schon genannt habe, gesagt habe. Vor allem im Letzteren hatte ich nachgewiesen, dass die Wahrheit eine Einheit ist, die nicht in Teile zerlegt werden kann, weshalb die Behauptung der Existenz von Teilwahrheiten falsch ist. Teilwahrheit ist ebenso ein Scheinbegriff wie Teilliebe. Nehmen Sie als Beispiel die Liebe zwischen Ehegatten. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Treue, dies alles sind Momente, die in dieser Liebe eingeschlossen sind und die man einzeln nur erhält, wenn man abstrahierend von den übrigen Momenten absieht. Aber die Fähigkeit, abstrahieren zu können, darf nicht zu der falschen Ansicht verleiten, diese Momente seien Bestandteile der Liebe, selbstständige Elemente derselben, aus denen sich die Liebe zusammensetzt. Gemäß dieser Fehldeutung wäre zum Beispiel die eheliche Liebe bei fehlender Treue lediglich in geringerem Grade verwirklicht. Aber das ist Unsinn. Eheliche Liebe ohne Treue gibt es nicht. Genauso wenig, wie es diese Liebe ohne Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit geben kann, denn alle diese Eigenschaften ergeben sich mit logischer Notwendigkeit aus dieser Liebe, so wie sich aus der Existenz eines euklidischen Dreiecks ergibt, das die Winkelsumme 180 Grad beträgt. Wer die Folgerungen leugnet, der leugnet zugleich den Grund, aus dem sie folgen. Weil Gott unteilbar ist, deshalb ist auch das, was er über sich durch seine Kirche verkünden lässt, unteilbar. Weil die Wahrheit eine unteilbare Ganzheit ist, deshalb ist auch der Glaube an sie eine unteilbare Ganzheit, bei der es also kein mehr oder weniger geben kann. Und Sie werden bei Lumen Gentium sehen, die arbeiten mit dem mehr oder weniger. Das Entscheidende. Geben kann. Ja. Ebenso ist die Kirche, die diesen unteilbaren Glauben verkündet, eine unteilbare Ganzheit, was Pfarrer Milch nicht müde wurde zu betonen und wo wir bereits ein Zitat geliefert haben. In diesem Sinne spricht der heilige Kirchenlehrer Cyprian in seiner Abhandlung über die Einheit der katholischen Kirche jenen herrlichen Satz aus, den man nie mehr vergessen sollte. Wenn Sie nur den Satz behalten, hat sich der heutige Abend gelohnt. Vom heiligen Cyprian, nicht von mir. Er sagt, die Einheit des Lichtes ist der Teilung nicht fähig. Und der vernichtet ganze Lumen Gentium. Das muss man nachweisen. Darf man nicht nur behaupten. Und Cyprian sieht diese Einheit in dem ungenähten Rock Christi symbolisiert, von dem er sagt, jener Rock trug das Bild der von oben herabkommenden, das ist vom Himmel und vom Vater herabkommenden Einheit an sich. Und weiter, ungeteilt, verbunden, in eins gewoben, deutet er die zusammenhängende Eintracht unseres Volkes an, die wir Christus angezogen haben. Durch das geheimnisvolle Zeichen des Kleides hat er die Einheit der Kirche dargetan. Zitat Ende. Der Begriff einer Teileinheit oder unvollkommenen Einheit, wie es in Lumen Gentium heißt, ist also ebenso ein Scheinbegriff wie Teilwahrheit und Teilliebe. Trotzdem neigen wir dazu, von Teilwahrheit zu sprechen. Wie kommt denn das? Warum ist es denn so schwer, diese Teilungsmentalität aus den Köpfen zu verbannen, mittels welcher der Modernismus auf dem Konzil seine großen Triumphe feierte und die direkt in den konziliaren Ökumenismus führt, wie wir damals nachgewiesen haben in der kleinen Schrift? Warum kommen wir denn selbst nur so schwer von dieser Teilungsmentalität los? Die Antwort auf diese Frage führt zwar scheinbar von unserer Thematik ab, in Wirklichkeit aber unmittelbar in sie hinein, weshalb ich Sie um konzentriertes Mitdenken bitte. Der Grund dafür liegt in unserer Denkstruktur. Seit Platon kennt man in der Philosophie die Unterscheidung zwischen dem impliziten und dem expliziten Wissen. Oder mit anderen Worten, zwischen der Primärreflexion und der Sekundärreflexion. In der Primärreflexion erfasst das denkende Subjekt den Gegenstand der Erkenntnis in einem geistigen Akt. Und in der Sekundärreflexion bringt es dann nach und nach immer mehr von dem explizit zu Bewusstsein, was an geistigen Momenten in diesem einen Akt der Primärreflexion enthalten ist. Nehmen wir als Beispiel dieses Pult. Zunächst erstelle ich es als Ganzes. Und dann betrachte ich es unter gewissen Gesichtspunkten, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt seiner Abmessungen, unter dem Gesichtspunkt des verwendeten Materials, unter dem Gesichtspunkt seiner Funktion, unter dem Gesichtspunkt seines Zweckes. Dieses Pult baue ich also geistig nicht erst nach und nach aus einzelnen Elementen auf, sonst wüsste ich vielleicht erst in einer Stunde, dass da ein Pult steht. Sondern ich erstelle es unmittelbar und entfalte dann, was in dieser Vorstellung beschlossen ist, indem ich es unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachte. Wenn ich es nicht zunächst als Ganzes in der Primärreflexion erstellen würde, dann könnte ich übrigens die Bestimmung, die ich dann sekundärreflexiv an ihm treffe, gar nicht als an ihm getroffen verstehen. Und wäre, um auch das nebenbei zu sagen, mein Denken nicht mehr der Kategorie der Identität ausgestattet, dann könnte ich gar nicht wissen, dass ich die sekundärreflexiven Bestimmungen auf ein und denselben Gegenstand beziehen. Analog verhält es sich mit dem Glauben. Die Primärreflexion erfasst das Totum des Glaubens. Und zu diesem Totum bekennt sich der Mensch bei der Taufe, beziehungsweise stellvertretend für ihn sein Taufpate. Dem Totum des Glaubens kann durch die Entfaltung der Glaubensaspekte nichts hinzugefügt werden. Deshalb sagt Pius XI. In seiner Enzyklika Mortalium Animus über das Lehramt, speziell über das außerordentliche Lehramt, dass durch es, Zitat, nicht dem von Gott der Kirche anvertrauten Glaubensschatz etwas Neues hinzugefügt wird, was nicht wenigstens einschlussweise immer darin enthalten war. Zitat Ende. Und dieses Totum meinen wir, wenn wir von der Einheit des Glaubens sprechen. Es kann deshalb auch, wie gesagt, kein mehr oder weniger an Einheit geben, folglich auch keine Stufen der Einheit oder eine unvollkommene Einheit, wie Lumen Gentium irrtümlich behauptet. Alles dies kann es nicht geben, weil diese Vorstellung eine Quantifizierbarkeit der Einheit voraussetzt, die es gar nicht gibt. Vielmehr ist die Einheit wie die Wahrheit eine Ganzheit, was wir auch mit dem Begriff der Fülle zum Ausdruck bringen. In seiner Predigt, das eine, was Not tut, sagte Pfarrer Milch deshalb mit vollem Recht, die Wahrheit und die Fülle sind ein und dasselbe. Ist ein und dasselbe. Deshalb, dass der Begriff Fülle nicht als Vollständigkeit missverstanden werden. Und ich möchte nachdrücklich vor diesem Irrtum warnen. Vollzähligkeit ist nämlich auf eine Vielzahl geschlüsselt, auf eine Vielheit, die hier gar nicht hingehört, wo es um etwas Unteilbares geht. Die katholische Kirche besitzt die Wahrheit oder die Fülle als Geschenk unseres Herrn von Anfang an. Und deshalb ist der katholische Glaube durch alle Jahrhunderte immer ein und derselbe. Ungeachtet der Tatsache, dass das Glaubenswissen der Menschen im Laufe der Geschichte zunahm. Der katholische Glaube als solcher unterliegt nicht der Veränderung. Insbesondere kann er nicht durch andere Religionssysteme bereichert werden, was manche Progressisten behaupten. Sonst wäre er ja nicht die Fülle, die er ist. Der Glaube ist, er wird nicht. Die Zeit kommt nicht in die Wahrheit. Das behaupten die Irrlehren Hegels und Heideggers. Sondern die Wahrheit kommt in die Zeit, was durch die Menschwerdung Gottes geschah. Das ist der entscheidende Punkt. Bei Hegel kommt die Zeit in die Wahrheit, wird zum Prozess. Das ist der entscheidende Punkt. Nein, sagen wir, die Wahrheit kommt in die Zeit, Gott wird mit. Aber so wird man vielleicht fragen, kann denn nicht ein Andersgläubiger, einen Katholiken, auch einen Amtsträger, in dem, was seinen Glauben bzw. seine Glaubenspraxis betrifft, unter anderem bereichern? Darauf antworten wir ja. Eine Bereicherung kann sogar in doppelter Hinsicht stattfinden. Erstens, wenn der Andersgläubige trotz seines defekten Glaubens ein vorbildhaftes, christliche Maßstäbe in die Tat umsetzendes Leben führt und auf diese Weise als Vorbild eine Bereicherung darstellt. Zweitens, kann eine Bereicherung für einen Katholiken darin bestehen, dass der Andersgläubige einen Aspekt der Wahrheit geltend macht, dessen sich der Katholik bisher noch gar nicht oder nicht zureichend bewusst geworden ist. Seinem katholischen Glauben aber, den er in Primärreflexion angenommen hat, wird dadurch nichts hinzugefügt, denn diese ist die Fülle und enthält als solcher, zumindest implizit, alle denkbaren Glaubensaspekte. Er wird nur expliziert. Der Gewinn ist also lediglich ein Gewinn an Einsicht in das, was der Katholik immer schon hat, ob er sich dessen sekundär reflexiv bewusst ist oder nicht. Übrigens ist jener Aspekt, den der Andersgläubige zu Recht geltend macht, was wir hier hypothetisch unterstellen, bei ihm gekoppelt mit Glaubensirrtümern und durch diese Koppelung entwertet, worauf wir zugleich zurückkommen. Ein ganz unerhört wichtiger Punkt. Diese Koppelung von in sich waren in anderen Religionen mit Falschen. Ein meiner Ansicht nach weithin nicht ausgeführter Punkt. Und der geht frontal gegen die angeblichen Gemeinsamkeiten. Ja? Der Mainzer Kirchenrechtler Professor May hat mit Recht gesagt, der Terminus Gemeinsamkeiten ist das Allerschlimmste im heutigen Ökumenismus, der Basisökumenismus. Es bestehen Gemeinsamkeiten. Ich werde Ihnen nachher widerlegen, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Das ist ein Irrtum. Ein bestimmtes Missverständnis. Gemeinsame, gleichleitende Aussagen sind keine Gemeinsamkeiten. Aber das muss natürlich widerlegt werden. Wie ein Arzt ja nicht einfach diagnostizieren kann, der hatte Blinddarmentzündung, er muss auch handeln, der Blinddarm muss raus. Ja, also es langt nicht zu sagen, die Gemeinsamkeiten ist das Schlimmste, was vorgebracht wird. Sie müssen widerlegt werden. Ja, ich hatte also gesagt, der Gewinn ist also lediglich ein Gewinn an Einsicht in das, was der Katholik immer schon hat, ob er sich dessen reflexiv wusste oder nicht. Und ich habe behauptet, und das will ich jetzt noch nachweisen gleich, dass, wenn der andere etwas in sich Richtiges geltend macht, sagen ja die Protestanten, viele in sich richtige Wahrheiten. Das sind aber keine Gemeinsamkeiten. Warum sind es keine Gemeinsamkeiten? Weil diese in sich richtigen Aussagen mit falschen gekoppelt sind. Und das hat Rückwirkungen auf die in sich richtigen. Und die gilt es auseinanderzunehmen. Also diese Entwertung, die ich zunächst einmal nur behauptend hinstelle, Beweis folgt, diese Entwertung kann er nur aufheben, wenn er sich zur Kirche Gottes bekehrt. Denn erst im richtigen Zusammenhang erhält dieser Aspekt, wie alle in sich richtigen Aspekte seines Glaubens, ihren wahren Wert. Alle Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Glauben ein Werden oder etwas Quantitatives bezeichnen, gehören zum Bereich der Sekundärreflexion, welche das in Primärreflexion Gegebene entfaltet. Diese Entfaltung besteht darin, dass im Laufe der Kirchengeschichte mit dem Beistand des Heiligen Geistes immer mehr Aspekte des Glaubens explizit ins Bewusstsein gehoben bzw. vertieft wurden, gemäß der Ankündigung unseres Herrn vor seiner Himmelfahrt: Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, wird er euch alle Wahrheit lehren. Johannes 16,13. Aber selbst wenn man alle Glaubenstatsachen kennen würde, bestünde der Glaube dennoch nicht in der Menge dieser Tatsachen. Denn der Glaube ist nicht eine Gesamtheit von Fakten, kein Kompositum, sondern eine punktuelle Totalität, die nicht in ein Vielerlei aufgelöst werden kann. Er ist vorgängige Einheit, die allen aspekthaft differenzierenden Hinsichten zugrunde liegt. Deshalb darf auch die Fülle nicht mit der Vollständigkeit aller denkbaren Glaubensgesichtspunkte identifiziert werden, sondern sie ist eine Qualität sui generis, eigener Art, jenseits von allen quantitativen Kategorien. Demgegenüber unterliegt das Glaubenswissen im Sinne der Erkenntnis von Aspekten jenes Totums durchaus die Entwicklung. Auf diese Entwicklung sollten wir Wert legen, uns unser Interesse an ihr auch klar zum Ausdruck bringen. Dazu sei mir eine Zwischenbemerkung gestattet. Ein oft erhobener Vorwurf von Progressisten gegen die glaubenstreuen Katholiken lautet: Bei euch ist der Glaube ein starrer Block. Ihr kennt von einem bestimmten Datum ab keine Entwicklung mehr. Weder in der Lehre noch in den religiösen Vollzügen. Und insofern habt ihr auch einen verkürzten Traditionsbegriff. Und das Rom beobachtet uns ja ganz genau, können Sie sich darauf verlassen. Und die sucht unsere Schwachstellen. Und da hat sie auch irgendwas gefunden, das will ich nicht gleich vorlesen. In diesem, also verkürzter Traditionsbegriff, das ist deren Stichwort. In diesem Sinne schrieb Paul VI. In seinem Brief vom 11. Oktober 1976 an Erzbischof Lefebvre: Du versicherst, dass du der Kirche untertan und der Überlieferung getreu bist, aber du richtest dich freilich nur nach einigen Normen vergangener Zeiten, das heißt nach Normen, die von den Amtsträgern dessen festgelegt wurden, dem Gott in dieser Zeit, die dem Petrus übertragene Macht, verliehen hat. Daher ist auch in diesem Fall die Auffassung von Tradition, auf die du dich berufst, falsch. Die Tradition ist nicht eine erstarrte oder tote Gegebenheit, eine im gewissen Sinn statische Tatsache, die in einem bestimmten Augenblick der Geschichte das Leben des aktiven Organismus, den die Kirche, das heißt den mystischen Leib Christi, darstellt, blockieren würde. Zitat Ende. Ist dieser Vorwurf gerechtfertigt? Nein, dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Aber wir können nicht abstreiten, dass das Erscheinungsbild der Widerstandsbewegung gegen die Glaubenszerstörung in dieser Hinsicht verbesserungsbedürftig ist. Leider gibt es nämlich in unseren Reihen manche, auf die der Vorwurf von Paulus VI. Zutrifft. Sie lehnen alles ab, was nicht in ihre religiösen Schemata passt, und machen dadurch nicht selten unseren Priestern das Leben schwer. Wissen Sie doch, dass Ihre Engstirnigkeit sowohl Ihnen selbst als auch der Verteidigung des Glaubens schadet. Wissen Sie doch, dass Sie keine gewinnende Ausstrahlung auf Außenstehende haben können, sondern eher abschreckend auf sie wirken. Wüssten Sie doch, dass Sie durch Ihre Fehleinstellung Wasser auf die Mühlen der Progressisten gießen, denn Sie entsprechen genau dem Klischee vom geistig unbeweglichen, prinzipiell rückwärtsgewandten Konservativen, das die Modernisten mit Erfolg verbreiten, wodurch sie die Glaubenstreuen insgesamt diffamieren. Den Schaden, den eine solche Mentalität anrichtet, hatte Pfarrer Milch erkannt. Und er richtete deshalb einst an die glaubenstreuen Katholiken die Mahnung, sich nicht als konservativ oder traditionalistisch zu bezeichnen. Wir sind katholisch und zum Katholischen gehört, so sagt er, sowohl das Bewahren als auch das Entfalten im Sinne der Vertiefung und Erweiterung des Glaubenswissens. Das Wort genug wollte er aus dem Vokabular des Christen, insofern es um den religiösen Bereich geht, verbannt wissen. Hat er gehasst, das Wort genug. Er appellierte an einen jeden von uns, die Entfaltung der Glaubenswahrheit mit Nachdruck zu wollen. Und er erhob an die Adresse des modernen Roms gerichtet den Gegenvorwurf, dass wir seit dem Konzil um den wahren Fortschritt in dem Raume der Kirche betrogen worden sind. Für den wahren Fortschritt gab er das folgende Kriterium an. Jegliches Neue im Innenraum der Kirche ist dann und nur dann echt und hat Anspruch auf Anerkennung, wenn es das je im Bereich des Glaubens Gehabte im je gehabten Sinne bestätigt und bekräftigt. Vor diesem Kriterium versagt das Neue, welches das Konzil brachte. Und deshalb lehnen wir es ab. Wir lehnen die konziliaren Neuerungen also nicht deshalb ab, weil sie neu sind, sondern weil sie falsch sind, das heißt gegen den Glauben gerichtet. Und das müssen wir klar machen den Leuten. Deshalb trifft uns jener Vorwurf des modernen Roms nicht. Aber wir sollten, wie gesagt, viel deutlicher machen, dass uns wahrer Fortschritt im Innenraum der Kirche jederzeit hoch willkommen ist. In diesem Zusammenhang sei auch an das Wort von Pfarrer Milch erinnert. Was dir dein Glaube wert ist, zeigt sich daran, wie stark du an der Vertiefung und Erweiterung deines Glaubenswissens interessiert bist. Doch nun zurück zu unseren philosophischen Überlegungen. Die einzelnen Aspekte des Glaubens, welche in der diskursiven Sekundärreflexion hervortreten, darf man, wie gesagt, nicht isolieren. Sie sind als Gesichtspunkte zu verstehen, die das erkennende Subjekt für seine jeweilige Betrachtung der unteilbaren Wahrheit auswählt. Und durch diesen gemeinsamen Bezugspunkt sind sie aufeinander bezogen. Also ich habe keine Elemente des Glaubens, sondern nur Aspekte. Und diese aspekthafte Sicht ist das, was das Subjekt von sich aus veranstaltet, weil es das Totum als Ganzes nicht fassen kann. Deshalb betrachten wir den Glauben einmal unter dem Aspekt und einmal unter jenem Aspekt, aber dadurch bekommt er keine Teile, ein entscheidender Punkt. Aus dieser Verbundenheit ergibt sich eine wichtige Folgerung. Ein ausdrückliches Ja zu einem Aspekt der Wahrheit ist zugleich ein stillschweigendes Ja zu allen anderen Aspekten, obwohl ich sie gar nicht alle übersehen kann. Mit Recht bemerkt deshalb Schmaus mit Bezug auf die Dogmen, die ja jeweils einen Aspekt der Wahrheit formulieren. Bei einem Dogma wird das Ganze von einem bestimmten Punkt aus verteidigt. Umgekehrt gilt aber auch, ein ausdrückliches Nein zu einem Aspekt des Glaubens ist zugleich ein stillschweigendes Nein zur Glaubenswahrheit als Ganzes und damit zu allen anderen ihrer Aspekte. Weil dieses Nein zu den übrigen Aspekten nur implizit, einschlussweise gesetzt wird, wird es oft gar nicht erkannt oder geleugnet. Dennoch existiert es wegen der Einheit der Glaubenswahrheit und von hier aus sind die Worte der Enzyklika Satis Cognitum von Leon XIII. Zu verstehen. Wer hingegen die geoffenbarten Wahrheiten auch nur in einem Punkte leugnet, streift in Wirklichkeit den Glauben ganz ab. Das ist keine disziplinarische Maßnahme, um die Menschen bei der Stange zu halten. Leugnet sind eine Glaubenswahrheit, sondern eine philosophische Erkenntnis. Die einzelnen Glaubenswahrheiten hängen aneinander. Und wenn ich zu einer Nein sage, sage ich implizit zu allen anderen Nein. Das müssen wir uns aber noch etwas genauer überlegen. Da sich andere Religionssysteme aber gerade durch ihr Nein zum katholischen Glauben in gewissen Hinsichten definieren, zerstören sie dadurch die Einheit mit der Kirche Gottes. Nun gilt es für uns, die Einsicht zu vertiefen, dass ein Nein zu einem Aspekt des Glaubens zugleich ein implizites Nein zu allen seinen Aspekten ist und daraus eine entscheidende Konsequenz für die Beurteilung des konziliaren Ökumenismus zu ziehen.
Zu diesem Zweck stellen wir ganz allgemein die Frage, warum nimmt eine in sich, denken Sie jetzt zum Beispiel an den Protestantismus, der ja sehr viele richtige Aussagen hat, aber auch falsche. Vielleicht sollte man das mal im Hintergrund halten. Aber ich argumentiere auf der allgemeinen Ebene und sage, warum nimmt eine in sich richtige Aussage Schaden, wenn sie eingebunden ist in ein System, das Irrtümer enthält? Sie bleibt doch darin als diese richtige Aussage enthalten. Warum nimmt sie denn dann Schaden? Es stimmt zwar, dass sie isoliert betrachtet als richtige Aussage bestehen bleibt. Also, aber als Aussage dieses Systems steht sie mit allen anderen Aussagen desselben in Verbindung und muss deshalb als in diesem Zusammenhang stehende Aussage beurteilt werden. Nun kommt es entscheidend darauf an zu erkennen, von welcher Art dieser Zusammenhang ist. Man kann ihn verstehen, wenn man bedenkt, dass bei jeder Aussage sowohl ein Anspruch erheben auf Wahrheit stattfindet, als auch eine Zuerkennung von Wahrheit. Bei einer wahren Aussage sind Anspruch erheben und Zuerkennen von Wahrheit legitim, bei einer falschen Aussage sind sie nicht legitim. Deshalb ist mit einer falschen Aussage, objektiv gesehen, eine Abweisung der Wahrheit verbunden. Nun lautet unser entscheidendes Argument folgendermaßen. Wegen der Unablösbarkeit jedes konkreten Aspekts der Glaubenswahrheit von ihrem Totum betrifft die Abweisung eines Aspekts das Totum selbst. Und wegen der Unablösbarkeit aller Aspekte des Totums geht die Abweisung der Wahrheit, die durch die Leugnung eines ihrer Aspekte vollzogen wird, in jeden Aspekt ein, unter dem das Totum betrachtet werden kann. Ich darf nochmal wiederholen. Wegen der Unablösbarkeit jedes konkreten Aspekts der Glaubenswahrheit von ihr als Totum betrifft die Abweisung eines ihrer Aspekte des Totums selbst. Und wegen der Unablösbarkeit aller Aspekte vom Totum geht die Abweisung der Wahrheit, die durch die Leugnung eines ihrer Aspekte vollzogen wird, in jeden Aspekt ein, unter dem das Totum betrachtet werden kann. Auf diese Weise wird die Bejahung der Wahrheit, die mit jeder wahren Aussage des Systems erfolgt, durch die Verneinung derselben, die durch eine falsche Aussage in das System hineinkommt, indirekt bestritten und dadurch wird jede in sich richtige Aussage in diesem System, zum Beispiel im Protestantismus, entwertet. Das haut natürlich voll gegen die Gemeinsamkeit. Die gibt es nicht mehr. Die sind, mit dieser Einsicht sind die Gemeinsamkeiten gestorben. Und von der Gemeinsamkeit lebt der moderne Ökumenismus. Also, um den wahren Aussagen eines irrtumsbehafteten Systems uneingeschränkte Gültigkeit zu geben, ist es deshalb notwendig, sie aus diesem zu befreien und sie in ein System einzubinden, das irrtumsfrei ist. Unter der Ökumene versteht man bekanntlich die Einigungsbestrebungen, insbesondere zwischen den christlichen Denominationen. Aus dem Gesagten folgt, dass die vorkonziliare Rückkehrökumene die einzig richtige Ökumene ist. Über sie sagt Pius XI. In Mortalium Animus, es gibt keinen anderen Weg, die Vereinigung der Christen herbeizuführen, als den, die Rückkehr aller getrennten Brüder zu einer wahren Kirche Christi zu fördern, von der sie sich ja einst unseligerweise getrennt haben. Zitat Ende. Und Pius XII. Mahnt im gleichen Sinne in seiner Instructio de Motione Ecumenica. Keinesfalls darf man verschweigen oder mit zweideutigen Worten verschleiern, was die katholische Lehre sagt über die einzig wahre Union durch die Rückkehr der Dissidenten zu einer wahren Kirche Christi. Der gleiche Geist spricht aus der folgenden Fürbitte der Karfreitagsliturgie für die Einheit der Kirche. Lasset uns auch beten für die Irrgläubigen und Abtrünnigen. Unser Gott und Herr möge sie allen Irrtümern entreißen und sie zur heiligen Mutter der katholischen Kirche zurückrufen. Und in der Allerheiligen Litanei ist die gleiche Bitte in die Worte gefasst, dass du alle Irrenden zur Einheit der Kirche zurückrufen wollest. Wer hiergegen einwendet, die Rückkehrökumene sei heute nicht mehr vertretbar und habe keinerlei Aussicht auf Erfolg, da selbst Rom sie auf dem Konzil aufgegeben hat, dem antworten wir. Unser Maßstab ist weder der Zeitgeist noch das vom Modernismus infizierte Rom. Unser Maßstab ist das ewige Rom, das durch alle christlichen Jahrhunderte nur eine Einheit anstrebt, nämlich die Einheit in der Wahrheit. Und genau sie ist das Ziel der Rückkehr-Ökumene, die deshalb die einzig legitime Ökumene ist und nicht die Koexistenz-Ökumene, wie man sie nennen kann, der Modernisten. In der Tat, die Rückkehr-Ökumene ist eine Denknotwendigkeit. Darauf kommt es an. Nicht eine Meinung, die früher vertreten wurde, heute gibt es eine andere. Kommt darauf an, dass die als Denknotwendigkeit hingestellt ist. Dann sind die anderen am Boden mit ihrer These. Und da muss eine Lust an der Argumentation sein. Da rufe ich gerade die jungen Leute dazu aus. Wir müssen auch Lust haben. Jawohl, das ist ganz legitim. Lust haben. Ja. Den Modernismus zu widerlegen und wir dürfen keine Ruhe geben. Und wenn uns was nicht klar ist, dann sollten wir uns treffen und sagen, hör mal, da beißt mich was. Ich habe stundenlang darüber nachgedacht, monatelang habe ich darüber nachgedacht, bis ich diese zentrale These gehabt habe. Die hat mich immer gequält. Ja, und jetzt war ich glücklich, dass ich, glaube ich, wirklich wasserdicht habe. So, leider ist das, was wir sahen, nicht ganz leicht zu begründen, aber wir müssen es begründen, wenn wir wirkungsvoll gegen den antikatholischen konziliaren Ökumenismus argumentieren wollen und nicht nur die vorkonziliare Lehre diesem gegenüberstellen wollen. Viel zu viel Gegenüberstellung in unseren Reihen und viel zu wenig argumentativer Biss. Ja, den brauchen wir. Und diese Selbstkritik sollten wir uns sagen, ja. Unser Erscheinungsbild ist auch nicht optimal. Dadurch ist menschliche Schwächen da. Ja? Aber weil wir die Herrlichkeit der Kirche wollen, deswegen müssen wir diese Schwachstellen abstellen wollen. Und da muss das scharfe Argument muss gewollt sein. Das ist ganz wichtig. Denn sonst, wenn wir nur gegenüberstehen, dann fragt sich doch einer am Glaubensinteressierter, wer nun Recht hat. Und dann hilft nur noch eine solide Argumentation, die Schritt für Schritt einsehbar ist. Eine zweite wichtige Folgerung aus dem Gesagten betrifft, jetzt komme ich drauf, die sogenannten Gemeinsamkeiten zwischen den Lehrsystemen der katholischen Kirche und den Lehrsystemen der anderen, insbesondere der christlichen Religionen. Dabei ist gemeint, dass es teilweise Identität zwischen ihnen gibt. Das ist gerade der Fehler. Weil aber, wie dargelegt, die Gültigkeit jeder in sich richtigen Aussage in einem irrtumsbehafteten System indirekt über die falschen Aussagen desselben bestritten wird, indirekt, deswegen sehen es leider die meisten nicht, gibt es streng genommen diese angeblichen Gemeinsamkeiten gar nicht. Natürlich gibt es gleichlautende Aussagen bei diesen Systemen, aber im katholischen Lehrsystem haben sie uneingeschränkte Gültigkeit, während sie in einem irrtumsbehafteten System eben durch die Kopplung mit den falschen Aussagen in ihrer Gültigkeit eingeschränkt sind und deshalb entwertet sind. Dadurch werden sie entwertet. Vielleicht kann der folgende Vergleich das Verständnis für unsere Argumentation unterstützen. Man denke sich die Aufführung eines bedeutenden Musikstücks durch ein Orchester, das zum Teil aus hervorragenden Musikern besteht, die einwandfrei spielen, zum Teil aber aus Dilettanten, die falsch spielen und dadurch die Aufführung verderben. In diesem Orchester kommt das exzellente Spiel der qualifizierten Musiker nicht zur Geltung. Um es zur Geltung zu bringen, muss man diese Musiker aus dem Orchester herausnehmen und sie in ein Orchester einbinden, in dem alle Musiker einwandfrei spielen. So sollte man damit den Protestantismus verstehen. Nicht wahr? Das ist eben ein Konzert, wo Richtiges gespielt wird und Falsches gespielt. Die ganze Aufführung ist einzigartig verdorben. Ja? Deswegen ist die Rückkehr-Ökumene das Einzige. Und deswegen wird auch bei der Rückkehr-Ökumene, auch bei den Musikern, ihr gutes Spiel erst dann voll zur Geltung kommen. Auf die genannte Entwertung, das war auch ein Punkt von Pfarrer Milch, den ich nirgends gehört habe, auf die genannte Entwertung hat Pfarrer Milch des Öfteren hingewiesen, dabei betont, dass die von der katholischen getrennten Brüder und Schwestern, wenn sie zu dieser zurückkehren, nichts verlieren von dem, was bei ihnen in sich richtig ist. Im Gegenteil, dass sie nur gewinnen, weil sie das in sich Richtige erst im durchgängig richtigen Zusammenhang seinen vollen Wert erhält. Das bringt übrigens auch Pius XII. In der soeben genannten Instruktion zum Ausdruck, wo er über die der katholischen Kirche frei fernstehenden sagt, dass ihnen durch die Rückkehr zur Kirche jenes Gut, das ihnen durch Gottes Gnade bis dahin zuteil geworden ist, in keiner Weise verloren gehe, sondern durch die Rückkehr nur noch vervollkommend und vollendet werde. Zitat Ende. Leider aber hatte offenbar seine Philosophen draufgehetzt, das philosophisch wasserdicht zu machen. Es ist hingestellt gewesen. Und deshalb kommen die Progressisten, die gegenschießen. Ja? In vorkonziliarer Zeit mangelt es aber, soweit ich sehe, an einer hieb- und stichfesten Begründung für die Entwertung, die eine wahre Aussage erfährt, wenn man sie in ein irrtumsbehaftetes System einbindet. Einen nur dem gedachten Gegenstand verhaftetes Denken ist dazu auch gar nicht in der Lage. Denn die richtige Argumentationslinie läuft ja nicht über den Aussageinhalt, denn diese ist derselbe, egal in welches System die betreffende Aussage eingebunden ist. Die Dreifaltigkeit Gottes betonen die Protestanten genauso wie wir. Nicht wahr? An den Inhalten hängt es nicht. Die Inhalte können in sich durchaus richtig sein, neben den falschen. Sondern über die Gültigkeitszuerkennung, und diese vollzieht nun einmal das denkende Subjekt. Da ist der Punkt. An diese Schwachstelle brach der konziliare Modernismus ein, indem wir, wie wir im zweiten Teil sehen werden, mit gewissen Passagen der Konzilstexte jene Entwertung implizit leugnete und unterstellte, dass die Lehrsysteme der anderen christlichen Denominationen in erheblichem Maße mit dem der katholischen Kirche identisch seien. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeit. Diese Überzeugung brachte man in der nachkonziliaren Zeit, insbesondere durch die Rede von den Gemeinsamkeiten der christlichen Religionen, zum Ausdruck. Vor allem aber bildet sie die Grundlage des konziliaren Ökumenismus, worauf wir im zweiten Teil dann zurückkommen. Aus unserer Argumentation ergibt sich auch, dass das katholische Lehrsystem mit keinem anderen Religionssystem verglichen werden kann. Jegliches Vergleichen dieser Art setzt Gemeinsamkeit im Sinne von teilweiser Identität voraus, die es, wie gezeigt, nicht gibt. Es gäbe sie nur, wenn die betrachteten Systeme alle irrtumsfrei wären. Wenn beispielsweise ein anderes Religionssystem existieren würde, das in sich nur wahre Aussagen hat, aber nur eine echte Teilmenge dessen hat, was das katholische System hat. Dann könnte man von Identität sprechen, ja? Weil die nicht durch Falschirrtümer gestört werden und entwertet werden. Aber das ist ja nicht der Fall. Denn die anderen Religionssysteme haben ja durch ihr Nein sich konstituiert zum Katholischen. Und damit haben sie Glaubenswahrheiten geleugnet. Ja, ich habe noch 10 Minuten, aber vielleicht schaffen wir die gerade noch. Wir kehren zur Struktur unserer Gegenstandserkenntnis zurück, die, wie gezeigt, als eine Einheit von Subjekt und Objekt zu fassen ist. Demnach muss man das Denken des Subjekten, die Reflexion, einbeziehen. In der Sekundärreflexion ist der Mensch gezwungen, jeweils einen Aspekt dessen der Primärreflexion erstellten Gegenstandes einzublenden und alle übrigen auszublenden, weil er nicht alle gleichzeitig erfassen kann. Entscheidender Mangel. Der wird in der Ewigkeit nicht mehr sein. In der Ewigkeit werden wir alles punktuell haben. Diese Einschränkung ist also in der Struktur unseres Denkens begründet und nicht im gedachten Gegenstand. Weil wir aber in der Sekundärreflexion die einzelnen Momente nacheinander und insofern auch nebeneinander setzen, besteht die Gefahr, dass wir diese Struktur auf das Objekt unserer Vorstellung übertragen und dann erscheint der jeweilige Aspekt, unter dem wir den Gegenstand betrachten, als ein Bestandteil des Gegenstandes selbst. Und dann ist alles zu spät, wenn der Fehler gemacht wird. Alles zu spät. Deshalb sind wir alle anfällig gegenüber dem Additismus, weshalb Pfarrer Milch immer wieder gegen ihn ankämpft. Zur Vertiefung des Gesagten beantworten wir hier noch die Frage, was ist denn die Folge davon, wenn man die Primärreflexion bei der Lehre der Gegenstandserkenntnis außer Acht lässt? Die Folge ist eine Verabsolutierung der Sekundärreflexion und diese Verabsolutierung zieht ein fatales Fehlverständnis von dem nach sich, was die Sekundärreflexion liefert. Wie wir sahen, hebt sie einzelne Aspekte des in Primärreflexion gegebenen Totums hervor und bringt sie explizit zum Bewusstsein. Wenn man aber die Primärreflexion von der Sekundärreflexion abschneidet, dann ändern die Aspekte ihren Charakter und werden zu verselbstständigten Elementen. Und das hat Pech sehr tief erkannt. Pech hat genau erkannt, also der Modernist in seinem Buch über das Zweite Vatikanum, dass diese Elementvorstellung Grund war für das neue Kirchenverständnis. Findet man in unserem Kreis nicht. Ich habe es nie gefunden. Ja, das hat er sehr richtig erkannt. Hat natürlich bejubelt, hat er diese Sache. Aber er hat es erkannt. Ja, wir bedauern sie zutiefst. Aber ich freue mich für ihn, dass er das erkannt hat. und ich werde ihm als Weihnachtsgeschenk das schenken, also ich ihm da diese Schrift, die ich da fertig habe. Die kriegt er, und Kardinal Ratzinger kriegt sie auch. Warum nicht liest er sie? Sie können deshalb, und was passiert also, wenn ich die primäre Reflexion abhalte? Sie können deshalb nicht Aspekte bleiben, weil ihnen deshalb dasjenige, von dem sie Aspekte sind, genommen wird. Sie verlieren ihre Bezugsinstanz, das, was nämlich die primäre Reflexion liefert, nämlich das Totum, das die primäre Reflexion liefert, und werden dadurch zu verselbstständigen Elementen, die auch untereinander ihren Zusammenhang verlieren. Untrennbar mit der Glaubenseinheit verbundene Glaubensaspekte werden auf diese Weise zu verselbstständigten Glaubenselementen, die von der Glaubenseinheit abgespalten sind. Die Wahrheit verliert auf diese Weise ihren Absolutkeitscharakter, weil sie nunmehr ihr Sein in Teilen hat. Wir werden im zweiten Teil zeigen, bezüglich der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, dass sie von dieser Irrlehre infiziert ist. Überblicken wir unsere Argumentation, dann können wir sagen, dass der Additismus eine Folge der Verabsolutierung der Sekundärreflexion ist. Auf die Wahrheit im Allgemeinen bezogen ergibt sich also durch die Verabsolutierung der Sekundärreflexion die Fehlvorstellung von Teilwahrheiten, die aus der Einheit der Wahrheit abgespalten sind. Auf die Glaubenswahrheit bezogen führt die Verabsolutierung der Sekundärreflexion zur Verlust der Einheit des Glaubens. Infolgedessen zerfällt er in gegeneinander verselbstständigte Glaubensaussagen, und diese Fehlvorstellung führt geradewegs zum konziliaren Ökumenismus. Dieser beruht, wie gesagt, auf der bereits widerlegten Ansicht von Gemeinsamkeiten der Kirche Gottes mit anderen Religionsgemeinschaften und kommt mit in folgenden Schritten zustande. Man unterstellt, die Glaubenswahrheit setze sich additiv aus einzelnen Glaubenswahrheiten zusammen, die als nebeneinander bestehend angesehen werden. Zweitens, man vergleicht die so aus ihrem Zusammenhang gelösten Glaubensaussagen der Kirche Gottes mit den Glaubensaussagen anderer, insbesondere christlichen Religionssysteme, stellt große Übereinstimmungen fest und versteht sie als Gemeinsamkeiten, die uns einen. Diese Überzeugung ist tatsächlich die Grundlage des konziliaren Ökumenismus. Das bestätigt Johannes Paul II. Ausdrücklich in seinem Buch Die Schwelle der Hoffnung überschreiten mit folgenden Worten. Er sagt: Papst Johannes der 23., der von Gott angetrieben das Konzil einberief, pflegte zu sagen, dass das, was uns als Christen eint, viel geringer ist als das, was uns eint. Also genau den Punkt. Diese Aussage enthält das Wesen ökumenischen Denkens. Die Dokumente des Konzils konkretisieren diese grundlegenden Gedanken von Johannes dem 23. Das kann man wohl sagen. Zitat Ende. Wenn es also gelingt, die These von den Gemeinsamkeiten zu widerlegen, was wir ja soeben unternommen haben, dann ist zugleich der moderne Ökumenismus widerlegt. Das ist doch wohl Grund genug, intensiv über die Lehre der Existenz von Teilwahrheiten bzw. von Gemeinsamkeiten der katholischen Lehre mit den Lehren anderer Denominationen nachzudenken, von denen das Übel ausgeht. Unsere Überlegungen zeigen aber auch, wer in der Erkenntnislehre den Denkenden außer Acht lässt, der kann den Überzeugungen der Modernisten von der Zusammensetzung der Wahrheit aus Teilwahrheiten und dem Bestehen von Gemeinsamkeiten zwar sein Nein entgegensetzen, er ist aber nicht in der Lage zu erklären, wie ihr Denkfehler zustande kommt, und insofern ist er argumentativ in einer schwachen Position. Deshalb ist es unumgänglich, die Struktur unseres Denkens zu thematisieren. Um Missverständnissen vorzubeugen, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die Berücksichtigung der denkenden Instanz bei der Erkenntnis des Gegenstandes nicht zum Verlust objektiver Gültigkeit führt. Oder verlieren etwa die Sätze der Mathematik ihre objektive Gültigkeit, wenn man in Betracht zieht, dass sie von einem Subjekt gedacht werden? Keineswegs. Das Subjekt erkennt vielmehr, dass ihm die Wahrheit in diesen Sätzen erscheint, dass es sich ihr beugen muss. Es kann an diesen Sätzen nichts ändern, weil ihr logischer und ontologischer Ort in der Wahrheit ist. Das mache ich in meinem Mathematikunterricht sehr oft deutlich. Ja. Ja, also die Berücksichtigung des Irrtums in unseren Kreisen auch falsch. Rufen viele gleich Subjektivismus, völlig falsch. Die Berücksichtigung der denkenden Instanz im Erkenntnisprozess eröffnet die Möglichkeit, die Wahrheit nicht nur als eine Tatsache anzunehmen, sondern sie als im Wissen erscheinend, dem Inhalt nach aber unabhängig vom sie vorstellenden Subjekt zu erkennen. Sie bewahrt darüber hinaus von jener additistischen Fehldeutung des Gedachten, die durch die Verabsolutierung der Sekundärreflexion zustande kommt. Die Berücksichtigung der denkenden Instanz im Erkenntnisprozess führt also keineswegs zum Subjektivismus, wenn es auch historisch betrachtet solche philosophischen Irrwege gab. Sie gehört vielmehr notwendig zu der die Objektivität der Erkenntnis voll und ganz wahrenden Lehre von der Erscheinung des Absoluten im Wissen, im menschlichen Wissen. Von hier aus ist das Wort des heiligen Augustinus zu verstehen, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Das hat er in der Vera Religion, über die wahre Religion. Und der Kommentator sagt dazu, eine der unvergesslichen Sentenzen, wie Augustinus sie zu prägen verstand. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Der Mensch macht nicht die Wahrheit, aber er empfängt sie von Gott. Soweit jetzt der philosophische Kurs, ist jetzt mein Ende, den wir unserem zweiten Teil vorausgeschickt haben, eine ausreichende philosophische Basis zu haben. Ich danke Ihnen für die lange Geduld. Applaus